Hallo, willkommen zu der
Radio Free FM 102.6.
So, hallo und herzlich willkommen zu Def Radio heute am Sonntag im Oktober. Und wir reden heute über Bierbrauen und Teil läuft hier noch ein bisschen im Studio rum. Und wir sind auch nicht alle hier direkt im Studio, sondern wir haben auch einen Telefongast, den Patrick. Ich hoffe, der hört uns jetzt schon. Hi.
Hi, hier.
Ah, wunderbar, wir hören dich und du hörst uns, glaube ich, auch.
Perfekt.
Ja, ich muss noch mein Headset anschließen, ich finde es gerade.
Stimmt, Tai muss noch seine Kopfhörer anschließen, damit Tai auch Patrick hört. Ja, wir wollen heute über das Bierbrauen reden, richtig? Also Homebrew mal anders, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Ich bin jetzt so ein bisschen spontan mit dabei, aber das kriegen wir hin. Ich habe nämlich schon mal Bier gebraut und Patrick, du hast auch schon mal Bier gebraut?
Ich habe schon mal Bier gebraut und was ich heute auch noch erzählen wollte, war ein bisschen was über andere Gärverfahren. Also man muss ja nicht immer Bier als alkoholisches Getränk bekommen, sondern man kann auch Most, Wein oder Schaumweine produzieren.
Wie, es gibt noch was anderes?
Ja, für die Ungläubigen.
Na gut, aber Tai hat mich aufmerksam gemacht auf TTIP, worüber wir auch noch kurz was sagen wollten. Tai, was kannst du uns darüber sagen?
TTIP, damit hier, das... So, das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen, beziehungsweise TAFTA, wie es dann auf der Gegenseite heißt, nämlich Amerika, USA, wird mehr oder weniger fast geheim verhandelt. Und ja, die Kritiker sagen, es hebelt mehr oder weniger fast alle unsere Gesetze aus.
Also es ist mal wieder so ein Gesetz, oder es ist ja kein Gesetz, es ist mal wieder so ein Abkommen, wie wir das hier schon öfter berichtet haben. Wir hatten ACTA und alles Mögliche schon hier vor Jahren angesprochen und mal wieder wird irgendwas geheim verhandelt. Worum soll es denn da gehen, weißt du das?
Also ich habe das noch nicht komplett durchgelesen, aber es angeblich erlaubt das Fracking und das... erlaubt es auch Konzernen, geheime Gerichte aufzustellen und Leute auch geheim zu verurteilen. Und dadurch, dass die Gerichte geheim sind, gibt es auch keine Möglichkeit der Berufung.
So, jetzt gibt es Widerstand dagegen. Genau, und zwar gibt es, glaube ich, mehrere selbstorganisierte Initiativen. Hier im Studio hängt zum Beispiel gerade so ein Plakat, Stopp TTIP, selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative. Dann gibt es hier die Initiative von ATTAC, TTIP unfair handelbar, die zum Beispiel hier 715.000 Unterschriften im Mai schon überreicht haben, um eine EU-Zustimmung zu TTIP zu verhindern. Also das wollten wir eigentlich mal nur so kurz ansprechen. Willst du da noch irgendwas zu sagen? Ansonsten der Aufruf, schaut euch mal an, worum es da geht. Informiert euch mal drüber. Und wir könnten dann eigentlich langsam zum Thema übergehen, aber vielleicht fangen wir an mit ein bisschen Musik, oder?
Ja, Musik.
Und zwar habe ich Musik ausgegraben von vor 4 Jahren, die ich schon mal gespielt habe. Aber ich dachte, wir können mal wieder so einen Rückblick machen, was wir damals so an Musik in der Sendung hatten. Und das war Musik von der Sendung im September 2010. Und es fängt an mit Eclectic und dem Bonsai-Intro. Viel Spaß und bis gleich. Thank you. Herzlich willkommen zurück zu Def Radio hier auf Radio Free FM am Sonntag 13 Uhr, also mittlerweile 13.09 Uhr schon. Also macht ja nichts, wir reden heute über das Bierbrauen. Wir haben hoffentlich noch den Patrick am Telefon.
Der ist immer noch da.
Wunderbar, hier im Studio sind Tai und Matu. Und ich muss ja sagen, ich bin Matu, ich war jetzt seit anderthalb Jahren oder so nicht mehr so im Studio, außer vor 4 Wochen mal zu der Sendung über Krypto, die wir gemacht haben. Ich muss sagen, ich bin begeistert über die Neuerungen hier, neues Mikro, neue Stühle, neue Vorhänge. Das heißt, wenn es die Sonne scheint, so wie heute, dann sieht man auch mal was auf seinen Monitoren. Das war nicht so, als ich das letzte Mal im Radio war. bevor wir loslegen, vielleicht kurz, ihr könnt uns auch erreichen hier im Studio. Am sichersten erreicht ihr uns übers Telefon. Also wir haben hier noch eine zweite Leitung theoretisch. Also ich hatte noch nie 2 Anrufer gleichzeitig. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das versuchen, uns hier im Studio anzurufen. Und dazu wählt ihr einfach die Nummer 0731 für Ulm 938-6299. Ich sage sie nochmal, Studio, Telefonnummer 0731 938-6299. Und mit ein bisschen Glück werden wir das auch mit dem zweiten Telefon hinkriegen. Müsste eigentlich funktionieren. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. Oder wenn ihr keine Lust habt zu telefonieren, wir haben auch einen Twitter-Account, @dev_radio. @dev_radio ist leider schon anderweitig vergeben. E-Mail vielleicht radio@ulm.ccc.de. Was gibt's noch? Ah, den IRC-Chat. Genau, der ist noch ein bisschen leer. Mittlerweile...
Mindstorm ist drin.
Wunderbar, Mindstorm ist mit dabei. Der IRC-Chat auf dem IRC-Server irc.in-ulm.de. Im Channel Raute Dev Radio sind wir da, also DEV Radio. Ich glaube, das war es jetzt so an Kontaktmöglichkeiten, oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Nö, nichts.
Wir sollten uns mal eine Google-Plus-Seite anlegen.
Und irgendwann mal einen Java-Chat bauen.
Ja, eigentlich wollten wir schon immer einen Java-Chat bauen. Das heißt, jetzt haben wir die Formalitäten geklärt und können damit anfangen mit unserem Thema. Wie wollen wir denn anfangen?
Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Bier an, weil Braun ist ja eigentlich Bier.
Genau, willst du erzählen, hast du dir schon überlegt, was du erzählen möchtest, Patrick?
Ganz grob, ich muss dazu sagen, das letzte Mal Bier gebraut habe ich, das ist schon gar nicht mehr wahr, Anno Domini 2005. Mhm. Damals haben wir das in der Schule gemacht.
Ja, cool.
50 Liter Ansatz, also 50 Liter Wassermenge.
Aha.
War relativ cool, wir hatten die Geräte da. Also viel braucht man ja nicht, außer einen großen Kochtopf, vielleicht eine geregelte Herdplatte und dann noch Malz oder zumindest gemalzte Gerste.
Mhm.
Und ja, wir haben uns damals relativ ausführlich darüber informiert, was man mit dem Hopfen machen soll, ob man Hopfendolden nehmen soll, Hopfenpellets oder Hopfenkonzentrat. Wir hatten uns dann für Hopfenpellets entschieden.
Mhm.
Bei den 50 Liter Ansatz war es unter einem Pellet, was wir gebraucht hatten.
Was?
Ich weiß nicht mehr auswendig, wie viel es war, aber
wie groß sind, wie groß waren denn eure Pellets?
Erdnussflips groß. Da haben wir leider keine kleineren gekriegt.
Moment, aber ihr habt... Okay, also ich habe ein bisschen mehr Hopfen für mein Bier verwendet.
Okay.
Und zwar waren da, habe ich das so im Hinterkopf, so um die 80 Gramm, glaube ich. Und es sind so zwei Handvoll von diesen Pellets.
Okay, das finde ich jetzt gerade, also bei uns stand, also auf der Packung, die wir gekauft hatten, eine Angabe drauf und es hat relativ gut funktioniert.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie konzentriert war. Also.
Das, gut, das kommt natürlich drauf an. Der Hopfen hat ja immer so eine... So eine Angabe, wie viel Säure sich da drin befindet. Und da muss man natürlich drauf achten. Aber wir reden jetzt schon über Sachen. Vielleicht sollten wir auch erklären, wie man denn so grob zum Bier kommt. Sollen wir damit mal anfangen?
Genau, dann gehen wir erstmal. Ich würde sagen, wir machen das jetzt ein bisschen wissenschaftlicher und erklären erstmal die Grundprozesse dahinter.
Ja, und vielleicht auch vielleicht fangen wir mit den Zutaten erstmal an, weil da ist gar nicht so viel drin im Bier.
Genau, es ist Gerste oder ein anderes Getreide drinne. Also das deutsche Reinheitsgesetz sagt, es muss ein Getreide sein.
Mhm.
Vorzugsweise ist es meistens bei uns die Gerste. Es gibt ein paar Leute, die kennen auch noch Weizenbiere. Dann wird es auch schon relativ dünn. Ein paar Haferbiere gibt es noch, Roggenbiere.
Mhm.
Aber das sind alles eher exotische Sachen. Von daher sollte man sich vielleicht auf seiner, wenn man sowieso normales Bier kennt, auf Gerste beschränken. Dann ist drinne viel Wasser. Ein ganz klein wenig Hopfen und Hefe natürlich.
Genau, obwohl die Hefe ja so gar nicht im Reinheitsgebot drin steht.
Ja, aber ohne funktioniert es nicht und damals, als das 1500 irgendwas geschrieben wurde, war die Hefe, die sie verwendet hatten, einfach irgendwo in der Brauküche vorhanden, in der Luft, an der Wand und hat sich dann selber ins Bier gesetzt.
Genau, die hat sich das Bier selber gesucht und man hat gehofft, dass da... Oder was heißt, man hat gehofft, man hat das Glück gehabt, dass irgendwie die Bakterien das nicht vorher entdeckt haben, das Bier, sondern die Hefe die Chance hatte.
Das heißt also, ich könnte auch Alkoholbakterien nehmen?
Nee, könnte, also...
Statt Hefe?
Nein, so könntest du nicht.
Tequila-Bakterien?
Nee, also Bakterien will man eigentlich nicht haben.
Naja, es gibt auch Bakterien, die Alkohol herstellen.
Okay.
Die meinte ich. Tequila-Bakterien.
Das weiß ich gar nicht. Patrick, weißt du?
Ich kenne Tequila-Bakterien, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das schmecken wird, weil im Bier ist man auch so einen leichten Hefegeschmack gewohnt, bei Weizenbier ein bisschen mehr, bei normalem Bier ein bisschen weniger.
Ja.
Aber ich weiß es nicht, wie das dann mit Tequila-Bakterien überhaupt, ob das überhaupt nach Bier schmeckt oder...
Also soweit ich weiß, wir sind jetzt hier nicht alle irgendwie ausgebildete Brauer oder sowas, aber soweit ich weiß, möchte man eben keine Bakterien haben, die sich an der Gerste, an dieser Mischung, die wir da herstellen, ja bedienen, sondern man möchte eigentlich, dass die Hefe das macht. Und es gibt aber zum Beispiel so Sauerbiere, wo man dann so ein bisschen Bakterien dazu tut, damit es so ein bisschen sauer wird, das Bier.
Genau.
Da kommen dann
berühmtestes Beispiel ist die alte Berliner Weiße.
Genau. Okay, jetzt haben wir die Zutaten geklärt, also Wasser, Getreide, Hopfen und Hefe.
Genau. Und früher, oder wenn man jetzt nicht gerade in einer kleinen Menge arbeitet, geht man her, nimmt das Getreide, versetzt es mit Wasser und wartet im Prinzip, bis es anfängt zu ganz leicht zu keimen. Dadurch ersetzen die Enzyme, ganz üblich, wie das die Pflanze braucht Zucker zum Arbeiten, hat als Speicherform davon Stärke und die Enzyme machen aus der Stärke einen Malzzucker, daher nennt man diesen Vorgang auch Malzen. Das ist sehr nett, da riecht dann alles, weil das Ganze mit warmem Wasser gemacht wird, dass die Enzyme gut arbeiten können, riecht dann unglaublich nach Malz. Also wer schon mal so einen Karamalz gehabt hat, da jetzt so ein bisschen eine reinere Form, ein bisschen milder, so riecht es dann da beim Brauen.
Ja, also das ist eigentlich das, was reinkommt, ist nicht das reine Getreide, sondern das gemälzte Getreide, was einfach nur nass gemacht wird, damit es anfängt zu keimen und dann wird es wieder getrocknet, damit die Keime absterben. Und währenddessen entsteht Zucker.
Genau. Es entsteht auch ein bisschen Aroma, aber das kann man fast ignorieren. Interessanterweise, bis zu der Zugabe vom Hopfen ist die Produktionsschritte genau die gleichen, wenn man auch einen Scotch oder einen Whisky herstellen möchte.
Mhm. Habt ihr eigentlich selber das gemälzt, oder?
Nee, wir haben uns fertig gemalzt, das gekauft. Das konnte man bei uns in der Getreidemühle, hat das unser Lehrer damals aufgetrieben.
Das ist wahrscheinlich auch das Sinnvollste.
Ja, also der Malzprozess, es gibt ja einen extra Ausbildungsberuf, das ist dann nur der Melzer. Mhm. Und wenn man schon brauen möchte, sollte man vielleicht gewisse Schritte Profis überlassen.
Ja, also gerade das Melzen, da bin ich mir echt ziemlich sicher, dass ich das nie selber machen will, weil das ist ein zeitaufwendiger und, naja,
schwieriger Prozess. Und man hat auch das Problem, man braucht dafür ja relativ frisches Getreide, also jahrelang abgelagerte Getreide, die funktionieren ja schon gar nicht mehr, weil die gar nicht mehr keimen würden. Mhm. Oder schwierig. Und komplett Korn, unbehandelt, frisch irgendwo herzubekommen, ist meistens schwieriger wie das Malzzeug. Das kann man nämlich sogar online bestellen.
Genau, Malz kann man einfach online bestellen, geschrotet oder nicht geschrotet. Das wäre dann nämlich schon der nächste Schritt, den man macht, das Schroten.
Was ist das?
Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar drückt man ganz leicht auf diese Malzkörner, auf diese gemälzten Getreidekörner drauf, sodass sie aufplatzen. Ja, und das ist das sogenannte Schroten. Also man zerquetscht sie nicht, sondern man drückt nur ganz leicht auf die Schale, sodass die Schale an einer Stelle aufplatzt. Das brauchen wir, ja, damit eben die entsprechenden Stoffe besser dann in das Bier übergehen.
Okay.
Und dann hat man, ja, geschrotetes Malz.
Jo. Jetzt kommt dann der eigentliche Vorgang, wo das Ganze erstmal zu einem Getränk werden könnte. Das heißt, wir nehmen das Malz, was wir jetzt gerade hergestellt haben, und packen das in unseren Braukessel. Meistens wird es wahrscheinlich eher ein großer Topf sein, in dem man das macht. Und dann kippt man Wasser dazu.
Also du hast gesagt, ihr habt 50 Liter Wasser reingepackt. Was hattet ihr dann? Ein Riesentopf oder was habt ihr da benutzt?
Ich überlege gerade, ob wir haben es, glaube ich, in mehreren kleinen Töpfen gemacht und da jeweils so eine Pellet rein.
Okay.
Aber es ist schon 8 Jahre her, von dem her.
Ja, also wie ich das mache, ich mache immer 20 Liter Bier, das heißt, da müssen da ein bisschen mehr Wasser rein, also deutlich mehr Wasser, fast das Doppelte, nicht ganz. Und ich habe mir so einen großen Einkochtopf gekauft, der dann eine Heizplatte gleich mit drin hat. Und da passen, glaube ich, 25 Liter in den Kochtopf rein.
Ah, wie so ein Würstchenkocher ist das dann.
Genau. Ja, und da kann man das relativ bequem warm machen. Irgendwie habe ich bei mir ein bisschen Probleme mit dieser Heizplatte, die da drin ist. So ganz packt die diese Menge an Flüssigkeit nicht. Aber
nimmst du kaltes Wasser oder nimmst du gleich warmes Wasser?
Ich fange eigentlich meistens an, also man fängt ja an, das irgendwie anzusetzen bei so 40 Grad ungefähr. Und ich kippe mal einen Teil da rein und mache das schon mal an. Also ich versuche eigentlich warmes Wasser zu nehmen, aber man kriegt natürlich nicht unbedingt 40 Grad aus der Leitung.
Ja.
Wobei bei uns daheim jetzt schon. Da wurde das neulich irgendwie hochgedreht. Ja, also ich versuche eigentlich schon warmes Wasser zu nehmen. Weiß ich nicht genau, oder gibt's da, weißt du, ob es da irgendwie Unterschiede gibt, was man machen sollte oder nicht?
Ich weiß, in der Industrie wird es mit kaltem Wasser gemacht, beziehungsweise je nachdem, kleinere Brauereien, die auf Energiegewinnung achten, nehmen auch vorgewärmtes Wasser, was sie beim Kühlen vom Bier nutzen zum Kühlen.
Ah, okay.
Also es wird dann so Gegenlauf-Wärmetauschern verwendet.
Gut, das ist was man daheim jetzt weniger machen wird.
Ja, da kommt es nicht auf die Energieeffizienz beim Bierbrauen an. Allerdings muss man es ja auch nicht für irgendwie einen sinnvollen Preis verkaufen können.
Richtig.
Also wir haben es damals schulisch bedingt nicht aus dem warmen Wasser gemacht, sondern mit kaltem angefangen. Aber ich glaube, für den Vorgang ist es an der Stelle relativ egal.
Mhm. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Wir haben Wasser warm und haben da Malz drinne.
Okay, genau. Wasser warm heißt, wir fangen bei 40 Grad an, ungefähr. Das ist bei manchen ist ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Ich sehe, ich habe hier gerade so ein Rezeptbuch da steht, dass Weizenbier nun bei 35 Grad eingemeischt wird. So heißt nämlich diese Stelle, diese erste. Also eigentlich ist es einfach, man kippt das komplette Getreide rein, das gemälzte und geschrotete, und kippt das warme Wasser dazu oder umgekehrt. Und dann warten wir erstmal. Das ist dieses sogenannte Einmeischen. Wenn ich mich recht erinnere, 2 Stunden warten? Oder habe ich da was falsch im Kopf?
Ich weiß es nicht mehr auswendig.
Moment, da schaue ich hier auch mal in meinem Rezeptbüchlein nach. Ich muss nur die entsprechende Stelle finden. Ja, was passiert denn bei dem Einmeischen? Naja, hier, 2,5 bis 3 Stunden ungefähr steht hier.
Also beim Einmeischen passiert Folgendes. Also der jetzt im Malz entstandene Zucker löst sich samt auch noch der Teil Reststärke und Aromenstoffe aus dem Korn aus. Und wir haben nachher dann, es ist im Prinzip wie Tee kochen. Kann man sich vorstellen, nur dass die Teeblätter, also unsere Teeblätter jetzt halt Schrot sind, also geschrotetes Malz ist, dauert es halt ein bisschen länger wie bei den dünnen Teeblättchen.
Kann man das überhaupt als Tee dann bezeichnen oder ist das schon wieder was anderes?
Das ist tatsächlich klassischerweise ein Tee oder
ein Aufgussgetränk.
Ein Auszug mit dem Solvent Wasser.
Genau, also wir machen die 40, also sagen wir 35 bis 45 Grad, je nach Bier. Kippen das komplette Getreide rein und machen einen Tee daraus. Warten 3 Stunden, also lassen ihn 3 Stunden ziehen. 2 bis 3 Stunden.
Und das Ganze kann man netterweise auch zum Testen, wie gut es wird, währenddessen probieren. Und man wird merken, dass es am Anfang noch ein bisschen komisch wie Getreide in Wasser schmeckt und nachher immer noch süßer wird.
Ja.
Und ganz am Ende hat man eine relativ süße... Bei uns war es... Also wir hatten normales, nicht gebranntes Malz genommen. Da war es, ja, von der Farbe her, man hat es noch nicht als Bier erkennen können bei uns.
Was für ein Bier habt ihr denn gemacht? War das eher dunkel oder eher ein helles?
Wir haben versucht, einen Pilz zu machen.
Okay, dann musstet ihr das aber auch kühlen zum Gären dann, oder? Aber da kommen wir später dazu.
Genau, wir haben es im Kühlschrank gegärt.
Das ist ja cool. So einen großen Kühlschrank habe ich nicht, deshalb geht es bei mir nicht. Aber ich greife vorweg, da wollen wir später drauf zu sprechen kommen, weil jetzt haben wir erstmal diese Maische. So heißt es nämlich. Also wenn es dann in diesem Wasser drin war, dann heißt dieses Teewasser, also dieses Gebräu mit 40 Grad, das wir da jetzt haben, heißt Maische. Und jetzt wird es einfach stufenweise erhöht, also erhitzt. Und während dem Erhitzen müssen wir aber so ein paar Pausen einlegen.
Wieso?
Und die erste Pause ist die sogenannte Eiweißrast, wobei da jetzt Leute schon sagen, ja, die muss nicht unbedingt sein. Die kann man auch weglassen.
Wieso muss man da Pause machen?
Also, da passieren verschiedene Sachen. Jetzt bei der ersten sind wir bei 55 Grad. Und zwar, da muss man aufpassen, dass man möglichst wirklich genau diese Temperaturen einhält. Bei der Eiweißrast weiß ich nicht, wie wichtig das ist, aber es gibt später eine, bei der das sehr wichtig ist. So, bei der Eiweißrast werden Eiweißmoleküle durch Enzyme aufgeschlossen und zerkleinert. Genau, das heißt, dass das ein Großteil des Eiweißes aus dem Bier entfernt werden kann später beim Filtern, weil das einfach verklumpt an dieser Stelle.
Genau, und ein Eiweiß würde einen komischen Geschmack im Bier erzeugen, wenn man es drinnen lassen würde.
Ja, wobei, also jetzt auch hier in der Anleitung, die ich jetzt gerade zur Hand habe, steht zum Beispiel drin, dass es heutzutage eigentlich nicht unbedingt mehr gemacht wird. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob hier steht, warum das soweit ist. Ja, also der Schall sagt einfach, dass es die Praxis zeigt, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Das ist jetzt hier eher fürs Heimbrauen. Da nimmt man auch nicht immer alles so hundertprozentig genau. Ach ja, genau, hier steht, dass die Qualität des Getreides durch Züchtung und Qualität des Malzes durch technologischen Fortschritt beim Melzen optimiert worden ist, sodass es nicht mehr unbedingt notwendig ist. So, erste Pause können wir machen. Jetzt gucke ich gerade noch, wie lang die sein soll. Maximal eine Viertelstunde. Also vorhin haben wir 2 Stunden gewartet, 2 bis 3. Jetzt sind wir bei maximal einer Viertelstunde. So, und jetzt wird weiter hochgeheizt bis auf 64 Grad. 64 Grad Celsius. Und das ist die sogenannte Maltoserast. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder Pause. Und diese ist jetzt tatsächlich wichtig und dauert hier mindestens eine halbe Stunde, steht hier. Und was passiert da? Da passiert nämlich diese Umwandlung von Stärke in Zucker. Also das, was beim Melzen passiert ist, dass da irgendwie die Stärke entwickelt wurde, wollen wir jetzt in Zucker umwandeln, weil Zucker ist das, was später zu Alkohol wird.
Genau, und vorher bei der Melzung ist zwar auch schon Zucker entstanden, allerdings, was noch viel wichtiger war, die Enzyme haben sich dabei aktiviert und die müssen jetzt bei idealen Temperaturen dann noch den Rest Stärke möglichst aufspalten.
Genau, und das machen wir bei 64 Grad. Hier muss man aufpassen, dass man nicht zu hoch heizt, weil die Enzyme, die verantwortlich sind für diese Umwandlungen, die sterben irgendwann mal ab. Das heißt, wenn man irgendwie ein bisschen zu hoch heizt, dann hat man ein Problem, weil man plötzlich nicht mehr so wahnsinnig viel davon hat.
Genau, und dummerweise, je kälter man ist, desto länger dauert. Grobe Faustregel, alle 10 Grad halbiert sich die Geschwindigkeit. Mhm. Und von dem her, wenn man 5, also kann man, sieht man ja schon, es dauert doppelt so lang, wenn man nur 10 Grad runtergeht. Von dem her ist dieser Punkt möglichst dicht an dem kurz vorher, also möglichst dicht, bevor die Enzyme zersetzt werden, aber natürlich nicht so dicht, dass sie zerstört werden und halt nicht zu weit weg, dass es dann ewig dauert. Natürlich könnte man das auch einfach wochenlang warten, aber das möchte man ja auch nicht.
Hm. Und der Zucker, der jetzt entsteht, der so grob wird der für den Alkohol gebraucht und später entsteht aus der restlichen Stärke, die jetzt übrig bleibt, also wir haben jetzt gesagt, wir machen so eine halbe Stunde oder ein bisschen länger. Alles, was dann noch nicht umgewandelt wurde, das wird später wieder zu Zucker, der dann aber nicht unbedingt vergärt. Und der macht so die Süße des Bieres aus. Ups. So, jetzt haben wir diese weitere Pause gemacht. Und hier steht jetzt im Anschluss an die Maltoserast wird eine Jodprobe durchgeführt. Da kann man testen, ob tatsächlich Stärke abgebaut wurde. Und zwar tropft man einfach ein bisschen Jod. Das hat wahrscheinlich jeder in der Schule mal gemacht, Jodprobe, um festzustellen, ob Stärke vorhanden ist.
Wenn Stärke vorhanden ist, wird es lila.
Genau. Und
wenn viel Stärke vorhanden ist, sogar schwarz.
Richtig. Und es soll jetzt eben nicht mehr unbedingt lila und auf gar keinen Fall schwarz werden, weil die Stärke, die bisher vorhanden war, soll jetzt zu Zucker geworden sein. Ein bisschen ist natürlich noch drin und deshalb darf sie es noch so ein bisschen verfärben, aber auf keinen Fall so knalllila.
Genau, der Test ist relativ aussagekräftig, also da reichen kleinste Spuren von Stärke, um schon eine leichte rosa Färbung oder leichte, ja nicht rosa, helllila Färbung zu erzeugen, also da nicht versuchen, das komplett klar zu bekommen, aber es sollte noch gut durchsichtig sein, also nicht mehr wie Traubensaft aussehen, sondern eher wie sehr, sehr, sehr arg verdünnter Traubensaft.
Gut, jetzt heizen wir weiter auf 72 Grad, nämlich bei 70 Grad wird die sogenannte Beta-Amylase, die bisher die Stärke in Zucker umgewandelt hat, die stirbt an der Stelle ab, die wird zerstört und damit kann keine Maltose mehr gebildet werden. Und ja, die restliche Stärke, die wird jetzt von der sogenannten Alpha-Amylase in Dextrin umgewandelt und das ist jetzt dieser nicht vergärbare Zucker, der von der Hefe nicht verwertet werden kann und der sorgt dafür, ja, dass das Bier süßlich wird. Da sind wir jetzt bei 72 Grad und 20 Minuten Pause, also jetzt haben wir schon drei Pausen gemacht, die erste Viertelstunde, um das Eiweiß rauszukriegen. Die zweite, um die Malthose, die dann zu Alkohol wird, herzubekommen. Und jetzt sind wir bei nochmal 20 Minuten, um dem Bier eine gewisse Süße zu geben.
Da wir ständig von Pausen reden, wir sollten vielleicht auch eine Musikpause machen.
Ja, okay, können wir an der Stelle mal machen. Spielen wir wieder ein Lied. Jetzt ist gerade mein Bildschirm hier ausgegangen. Nächste Lied sollte sein, wenn ich das hier noch richtig drin habe, von Audiosport Armed with My Guitar und dann nach dem hören wir uns einfach gleich wieder.
While my guitar is swinging, I feel alright, for she is my babe, I gotta still hold her tight. She's my girl, she's my love and my life. When I got her in my arms, I always used to thrive. She made me the man I am. Well, I never could, but now I can. And every time I'm singing, she rings right in the back. Talking about her, cause she's one of a kind. She's so odd, she's so ooh, she is all my stew. And it is worth singing about her, cause my feelings are true. She made me the man I am. Well, I never could, but now I can.
Naja, herzlich willkommen zurück zu Def Radio hier bei Radio Free FM. Also ganz 102,6% Musik haben wir heute nicht, weil wir unterhalten uns heute auch so ein bisschen. Aber so ein bisschen Musik. Pause muss auch mal immer wieder sein. Wir reden heute übers Bierbrauen. Im Studio sind Reki und Matu.
Hallo.
Hi, und am Telefon ist Patrick.
Hi.
Und wir waren stehen geblieben bei der letzten Pause, die da heißt. Jetzt habe ich mein Buch hier zugemacht. Ich glaube, das war die erste Verzuckerungsrast. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, gell?
Nee, du hattest keinen Namen erwähnt.
Okay, ich glaube, das war die erste Verzuckerungsrast, die dafür sorgt. Genau, erste Verzuckerungsrast bei 72 Grad. Für etwa 20 Minuten, die dafür sorgt, dass das Bier süß wird. Und wenn es eine erste Verzuckerungsrast gibt, gibt es natürlich auch eine zweite, und zwar bei 78 Grad. Warum man das jetzt auf zwei Schritten macht, ist wohl, dass bei 78 Grad, also bei höherer Temperatur, diese Amylase besser funktioniert, wie Patrick vorhin schon erklärt hat. Und jetzt noch durch weiteres, zum Beispiel auch durch das Erhitzen oder freigesetzte Stärke, dass die in Zucker umgewandelt wird. Hier muss man auch wieder auf die Temperatur aufpassen, weil bei 80 Grad wird die Alpha-Amylase zerstört. Das heißt, mehr als diese 78 Grad sollte man auch nicht hochheizen. Ja, manche...
Also am besten mal, also wenn, gerade wenn ihr irgendwelche Herde habt, die eine Regelung haben, nicht einfach 80 oder 78 Grad einstellen, sondern das wenigstens, also ich würde persönlich vorher einmal mit Wasser ausprobieren, mit einem guten Thermometer. Nicht, dass man da 78 einstellt und nachher 82 mal rauskommen.
Ja, ich hab auch so ein Thermometer, das da, wo man so eine Fühlspitze da reinhängen kann. Aber ich traue dem gar nicht. Also das macht Sprünge von bis zu 20 Grad teilweise. Oh. Ich muss mir da irgendwann mal ein gescheites Thermometer besorgen. Hab da irgendwie noch keinen Ansatz für. Hast du irgendwas, was du benutzt?
Also ich, für die Temperaturen hab ich ein Wegthermometer.
Mhm.
Weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Das Ding ist schon, ich glaube, von meiner Oma. Das ist so ungefähr einen Meter lang. Also es ist ein ganz einfaches Alkoholthermometer in groß, sodass man es halt gut halten in einem großen Topf kann.
Okay.
Aber es funktioniert, glaube ich, mit jedem besseren Thermometer.
Ja.
Also zumindest die klassischen Glasthermometer soll es mit jedem gehen, was die Temperaturen erreicht. Bei den elektrischen muss man halt darauf achten, dass die für Wasser oder für Flüssigkeiten geeignet sind.
Ja. So, jetzt die zweite Verzögerungsrast ist unsere letzte Rast oder Pause, die wir einlegen. Ich suche hier gerade noch nach der Dauer, die wir da warten müssen. Ich finde es gerade irgendwie nicht.
Was wir vorher noch übrigens vergessen hatten zu sagen, vielleicht, das sollte man dazu sagen, die Jodprobe führt man natürlich nicht im großen Topf durch, sondern dann zieht man also, ein bisschen davon ab.
Ja, das stimmt. Man nimmt ein bisschen was raus, legt es auf den Teller, am besten auf einen hellen Teller, damit man diese Farbunterschied auch sieht. Das ist gut, dass du das sagst, ja. Ich finde hier keine Zeitangabe, das lassen wir einfach. Wird auch wieder so in dem Dreh rum sein. So. Jetzt sind wir fertig mit den Pausen. Was machen wir jetzt?
Jetzt müsste das Läutern kommen.
Genau, jetzt kommt das Läutern. Was vorher noch kommt, das habe ich ein bisschen übersprungen, ist ein... Na gut, ist eigentlich wurscht. Also wir gießen danach nochmal Wasser rein. Lassen wir das. Das. Fangen wir mit dem Läutern an. Was ist das Läutern?
Das Läutern ist die selbstklärende Reinigung von der Flüssigkeit, also das, was wir vorher als Filtern bezeichnet haben. Das Ganze hat nämlich den netten Effekt, durch die Inhaltsstoffe filtert sich das Zeug selber. Dabei setzen sich die ganzen ungewünschten Stoffe, wie die Reste von unserem Malz, Stärkereste, die wir nicht haben wollen, also ungelöste Stärke, Eiweiße, das setzt sich alles ab. Das gibt dann den Treberkuchen.
Wie war das Wort?
Treberkuchen, also T-R-E-B-E-R. Oder auch Malzkuchen genannt.
Ja, einfach so eine Masse, die man zum Beispiel auch zum Brotbacken verwenden kann. Aber man hat meistens so viel davon übrig. Und man braucht, also man hat irgendwie, also das Gewicht, mindestens das Gewicht in Gerste, das man da reingekippt hat. Was in meinem Fall hier, ich habe mal ein Altbier gebraut. Das sind 4,5 Kilo an Getreide, das da drin ist. Und für so ein Brot braucht man vielleicht 100 Gramm oder so. Ein bisschen viel. Weiß nicht, manche Leute verfüttern es gerne an Schweine, aber Schweine habe ich nicht. Wie habt ihr denn gefiltert, Patrick?
Wir hatten Baumwolltücher und Filtersiebe.
Ja, so mache ich das eigentlich auch. Ich habe so einen großen Eimer und ein Tuch, das ich da reinspanne. Dann wird einfach die komplette Maische da durchgekippt, sodass die großen Teile zurückbleiben.
Genau, und wenn man das Glück hat, noch ein Sieb zu haben, dann unterstützt das Sieb die... Also man nimmt das Sieb eigentlich nur zum Handtuch, also Baumwolltuch halten, dass das Baumwolltuch, wo man heiße Flüssigkeit durchkippt, ist ein bisschen schwierig zu halten, meiner Meinung nach. Wenn man dann ein großes Sieb hat, wo man es reinlegt, dann ist es einfacher zu halten.
So, jetzt ist noch jede Menge gutes Zeug drin in diesem Treber. Das heißt, was man jetzt noch machen kann, ist da Wasser hinterher zu kippen. Und zwar erhitzen wir jetzt nochmal Wasser auf 80 Grad, beziehungsweise optimalerweise hat man das schon erhitzt an dieser Stelle und kippt es einfach nochmal hinterher, damit restliche Zucker und Stärke da rausgelöst wird. Oder eigentlich sollten wir jetzt nur noch Zucker übrig haben, damit das rausgelöst wird und nicht verloren geht. Wird auch Anschwänzen genannt. So, und jetzt kommt eigentlich der Hopfen dazu, oder?
Ich glaube, wir haben jetzt keinen Schritt vergessen.
Ja, glaube ich auch. Jetzt müssen wir, also Hopfen wird im kochenden Zustand, also nicht der Hopfen kocht, sondern unsere Maische. Wie heißt das an der Stelle noch, Maische?
Ja, es wird erst zur
Würze. Würze heißt es an dieser Stelle dann.
Wird es nicht zur Würze, wenn beim... jetzt ist noch die Vorderwürze, solange wir noch keinen Hopfen dazu gegeben haben.
Genau, solange wir keinen, also was wir jetzt bekommen haben aus der Maische, also dieses Gemisch von Getreide und Wasser. Jetzt haben wir das Getreide und die festen Teile rausgefiltert, beziehungsweise geläutert und haben damit die Würze, beziehungsweise Vorderwürze. Und die wird jetzt zum Kochen gebracht und dann kommt Hopfen dazu. Ja, und du hast gemeint, ihr habt ganz wenig Pellets verwendet. Also Hopfenpellets sind halt so kleine Bobbel, die sobald man sie in diese heiße Flüssigkeit tut, sofort zerfallen in kleine Teile. Und also hier in einem Rezept, ich habe hier ein Pilsner-Rezept, da steht 50 Gramm Hopfen mit 8% Alphasäure. Beim Bockbier 100 Gramm Hopfen. Also so
vielleicht sollte man auch immer dazu sagen, auf welches Wasservolumen man das, oder welche auf welches...
Richtig. Meine Rezepte sind hier alle auf 20 Liter Bier ausgelegt. Das ist ganz interessant, dass da wirklich viel mehr Wasser reinkommt. Also zum Beispiel bei dem 20 Liter Bockbier kommen hier insgesamt 32 Liter Wasser rein. Der Rest verdampft einfach. Ich guck mal kurz bei meinem Lieblingsaltbier. Da sind es auch 31 Liter, nee, 30 Liter Wasser dann. Also 10 Liter Wasser, die dann einfach weg sind. Und man merkt es auch, wenn man das daheim macht. Ich habe das zum ersten Mal in meiner WG-Küche gemacht vor ein paar Jahren. Und sind dann die Scheiben gut beschlagen.
Okay.
Hopfen. Hopfen wird gekocht und zwar relativ lange. Oder was ist relativ lange? Also ich glaube etwa eine Stunde oder so um die 50 Minuten. Irgendwie sowas habe ich da noch im Kopf.
Genau.
Und ein Teil des Hopfens wird sofort hinzugegeben. Dieser Teil des Hopfens ist verantwortlich für das Bittere. Und später, gegen Ende, also ein paar Minuten vor Ende, wird nochmal ein bisschen Hopfen hinzugegeben, um diesen Hopfengeschmack auch zu haben.
Genau, und die Gerbstoffe. Also insgesamt haben wir dann geschmacklich den Bitterstoff dazu gegeben. Und fürs Bier, für die Haltbarkeit, sind dann Gerbstoffe dabei, haben sie aus dem Hopfen rausgelöst, dass das Bier nicht so schnell kippt.
Genau, wird also zweimal Hopfen reingetan. Nach dieser Zeit, also nach diesem Kochen, sind wir dann eigentlich so, hier steht sogar insgesamt 90-minütiges Kochen. Also sogar noch ein bisschen länger als die 50. Ja, anderthalb Stunden Hopfen kochen. Und da geht auch das meiste Wasser verloren. Gut, nach dem Hopfenkochen wird wieder mal gefiltert. Das heißt diesmal anders, das heißt diesmal ausschlagen. Ja. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie es früher irgendwie in Tücher gepackt haben und dann draufgehauen haben, damit die Flüssigkeit, weiß nicht, vielleicht kommt es daher. Patrick, weißt du, woher der Name Ausschlagen kommt?
Ich habe keinerlei Ahnung.
Also könnte ich mir vorstellen, weil also dieser Hopfen ist ein bisschen schwieriger rauszukriegen. Beziehungsweise das, was wir jetzt filtern wollen, jetzt nimmt man deutlich feineres Tuch, um das herauszufiltern. Das dauert auch relativ lang. Also wenn ich Hopfenpellets verwende, dann setzen die Poren des Tuchs sofort zu und es dauert ewig, bis die ganze Flüssigkeit da durchgelaufen ist.
Das ist der ganz, ganz große Vorteil, wenn man diese Hopfenextrakte verwendet. Erstens muss man nicht so lange kochen. Zweitens hat man den Vorteil, dass man dieses Filtern komplett sparen kann, weil das hat dankenswerterweise der Hopfenproduzent schon für einen gemacht. Das ist so eine dunkelbraun-grüne ölige Flüssigkeit, die man dazu gibt. Das Problem ist, die ist sehr, sehr konzentriert. Ich habe das bis jetzt nur in der Brauerei gesehen und da geben die nicht besonders viel auf so eine riesen Braubottich. Also von dem her wird es für den Hobbygebrauch schwer zu dosieren sein oder man muss es ein paar Mal verdünnen.
Ich habe es mal verwendet.
Okay.
Und zwar gibt es so Brausets, mit denen man anfangen kann. Also das war einfach so Anfänger-Brausets, mit denen man dann so vereinfacht gemacht. Man kriegt dann die Maische schon getrocknet in Pulverform. Aha. Im Prinzip, also jemand hat sich das Einmeischen praktisch schon vorgenommen für einen und auch diese ganzen Rasten, also Verzuckerungsrast, Maltoserast und so weiter, die hat jemand schon für einen gemacht und das Ergebnis dann getrocknet und im Pulver wird es dann verkauft in Pulverform. Und was man macht, ist, man erhitzt es eben und dieses Hopfenextrakt eigentlich nur noch dazu. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer. Da ist halt eine Pipette dabei und ich glaube, ich habe 2 Tropfen oder so musste ich reintun. Das waren allerdings, glaube ich, 10 Liter Bier dann.
War das dann auch schon noch so ölig oder war das dann schon irgendwie flüssig?
Nee, es ist eigentlich ein relativ flüssiges Öl. Also vielleicht ist es nochmal was anderes als das, was man in der Industrie verwendet. Eventuell, was ich mir vorstellen könnte, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, aber es kann sein, dass Hopfen auch schon drin war in diesem Gemisch und dass das bloß noch Hopfenaroma war, das man hinzugefügt hat für den Geschmack. Vielleicht war das der Unterschied. Allerdings hatte ich auch 2 Fläschchen, vielleicht war dann, naja, nicht mehr ganz sicher. Ich habe dann relativ schnell aufgehört mit diesem Fertigzeugs, weil das ist schon sehr unflexibel. Es macht eigentlich viel mehr Spaß, das irgendwie selber zu machen.
Wahrscheinlich ist es auch im Verhältnis zum einfach nur Malz kaufen wesentlich teurer.
Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit ist es teurer. So, Hopfen reingetan, wieder rausgefiltert. Vorher natürlich gekocht, bevor wir es wieder rausfiltern. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo es mit dem Gären eigentlich losgehen kann.
Okay.
Und zwar?
Ja. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass man es auch noch abkühlen lassen sollte, wenn man mal jetzt in dieses heiße Sud die Hefe gibt, ist die Hefe gleich tot.
Ja, was ist denn die ideale Temperatur für Hefe?
Das kommt drauf an, was für Art von Bier man macht. Patrick hat gemeint, sie haben Pilz gemacht, das heißt, die mussten es im Kühlschrank gären lassen. Weißt du noch, was für eine Temperatur ihr da hattet?
Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, irgendwo zwischen 5 und 7 Grad waren es, glaube ich.
Okay, ich habe 12 Grad im Kopf. Jetzt schaue ich mal gerade, was hier bei Pilz als Gärtemperatur drin steht. Ah, steht hier gar nicht drin. Ich habe irgendwie 12 Grad im Kopf, aber weiß jetzt auch nicht genau. Also auf jeden Fall relativ kühl. Ich habe keinen Kühlschrank, den ich dafür hernehmen könnte. Deshalb habe ich bisher nur obergäriges Bier gebraut. Also erstmal dieses Pilsner und andere Biere, die gekühlt werden. Das sind sogenannte untergärige Biere. Und die heißen so, weil die Hefe, die bei diesen Temperaturen arbeitet, sich eher am Boden dieses Suds sammelt. Und die obergärigen Biere, da ist die Hefe halt eher oben.
Die schwimmt da oben so als kompletter Film, zum Teil auch mehrere Zentimeter dick dann.
Ja, und die können bei Zimmertemperatur gebraut werden. Das der große Vorteil ist für Heimbrauer.
Und genau, hat halt den Nachteil, da man die Temperatur nicht sehr gut kontrollieren kann bei Zimmertemperatur. Deswegen hatten wir uns damals für Pilsner entschieden, den Kühlschrank hatten wir rumstehen. Ja. Und ein Kühlschrank steuert die Temperatur sehr, sehr konstant, plus minus ein Grad. Natürlich braucht es Energie und man braucht einen Kühlschrank.
Ja. Hat also Vor- und Nachteile. Jetzt schauen wir mal gerade obergärige Biere.
Das wollte ich gerade fragen. Kann man dann obergärige Biere etwa bei Körpertemperatur machen?
Bei Zimmertemperatur. Also es kommt immer auf die Hefe drauf an. Das steht dann immer auf der Packung der Hefe, steht immer drauf, was die gerne hätte. Und wenn ich mich recht erinnere, steht auf meiner, ich habe da so eine Trockenhefe genommen, Trockenbierbrauhefe, auf der stand, glaube ich, drauf 15 bis 25 Grad, also ziemlich tolerant.
Okay.
Besser ist wohl, an die obere Grenze zu gehen, als an die untere.
Genau, wieder Geschwindigkeitsvorteile.
Ja.
Ja, unter anderem. Ich habe ein bisschen mit Hefe rumprobiert und mal getestet und habe zum Beispiel festgestellt, wenn man sie am unteren Ende oder da drunter betreibt, dass dann gerne irgendwie Methanol entsteht, was nicht so gesund ist.
Methanol sollte nicht entstehen, oder?
Doch, weil dann irgendwelche komischen Sachen mit der Hefe passieren.
Okay, habe ich jetzt noch nicht gehört.
Ich habe es auch schon, es ist auch schon sehr lange her. Es war irgendwie, dass sich die Hefe irgendwie anfängt selber aufzufressen und dadurch dann Methanol entsteht.
Okay, also
unter anderem.
Ist mir jetzt neu, müsste ich mal nachlesen, was da so los ist. So, also
nachher werde ich euch ja was über das Mosten erzählen. Dabei hat die Temperatur auch eine wichtige Ausschlag. Da wird es verwendet, um tatsächlich bakterielles und Hefewachstum zu trennen, welche Temperatur man gerade fährt.
Mhm. So, jetzt kurz als Beispiel, obergäriges Bier, also das bei Zimmertemperatur, wäre das Altbier, das ich schon erwähnt hatte. Weizenbier ist obergärig, Kölsch ist obergärig und eigentlich so die meisten anderen sind eher untergärig. Also gerade das Pils oder auch Bockbier, andere Biere sind häufiger dann untergärig, werden untergärig gebraut.
Muss ich dafür spezielle Hefe nehmen oder kann ich einfach Backhefe dazu geben?
Würde vermutlich funktionieren.
Ich kann, also ich habe es schon mal bei Wein versucht. Mhm. Der Geschmack war, ja, gewöhnungsbedürftig. Also man bekommt dann so ein, also man bekommt dann nicht, also bei Wein ist es, man bekommt da nicht so einen leichten Wein daher, sondern man bekommt einen brotig, hefig schmeckenden Wein, was beim Wein eher ungeeignet ist.
Okay, also ich würde es wahrscheinlich auch nicht versuchen. Ich würde einfach, ich nehme einfach, ich meine, man kann das einfach so bestellen, fertig, Bier, Hefe auch in kleinen Mengen und dann packt man da so ein Tütchen rein, dann ist gut. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollen die Würze, die wir jetzt haben, in der Hopfen schon drin ist, abkühlen lassen und zwar eben auf die entsprechende Temperatur, die Hefe gerne hätte. Das heißt, es kann durchaus mal eine Nacht dauern, bis man anfangen kann, mit die Hefe hinzuzugeben. Was wir vorher machen sollten, ist die sogenannte Speise abfüllen. Und zwar mache ich zumindest persönlich Flaschengärung, was bedeutet, dass der komplette Sud braut zwar erstmal im Fass, gärt erstmal im Fass, aber wenn er in Flaschen abgefüllt wird, gärt es noch so ein bisschen nach und dadurch entsteht die Kohlensäure, die man haben will, weil sonst wäre es einfach lackes Bier. Und dafür muss man sich jetzt ein bisschen was von dieser Speise abfüllen, bevor man die Hefe reintut und das im Kühlschrank lagern, damit man es später wieder, bevor man es in Flaschen abfüllt, hinzugeben kann, damit es dann noch weiter gärt.
Okay,
kann man, war mir jetzt neu, dass man Flaschengärung auch bei obergärigen Bier machen kann?
Geht wunderbar.
Wie kriegst du dann die Hefe selber raus oder bleibt die einfach drin?
Nee, die Hefe selber bleibt drin. Die Hefe selber.
Die setzt sich dann auch nach unten ab, wie man es aus den Weizenbierflaschen kennt.
Ja, also wir machen jetzt einfach mal weiter, vielleicht wird es dann von alleine klar, oder?
Ja.
Wir sind jetzt auf Zimmertemperatur oder auf der entsprechenden Gärtemperatur, die wir haben wollen. Ihr habt es in großes Behältnis oder in mehrere getan, wie habt ihr das gemacht?
Wir hatten einen großen Topf, der hat netterweise in diesem Kühlschrank, in dem so gut wie nichts drin war in der chemischen Sammlung, einfach reingestellt.
Gut. Ja, ich habe daheim so ein Plastikfass mit 30 Litern. Da packe ich das rein, hau einen Deckel drauf und warte eine Nacht, bis es kühl ist, bis es bei Zimmertemperatur ist. Und am nächsten Morgen wird dann die Hefe angesetzt bei mir. Also ich habe bisher Trockenhefe genommen. Dann nimmt man einfach so eine Tasse voll der Speise, schüttet da die Trockenhefe rein und wartet ein bisschen und dann merkt man, dass es anfängt zu schäumen. Dann sieht man schon, dass sie da lebendig ist. Und genau, anschließend kommt die in diesen großen Bottich und dann kommt es, ich glaube, anschlagen heißt es, oder? Meine ich. Also auf jeden Fall, was man machen muss, man muss so ein bisschen kräftig umrühren eigentlich, damit die Hefe ja sozusagen aktiviert wird, damit die genug Sauerstoff hat.
Genau, bei der Gärung ist genau das, was man im Schulunterricht gelernt hat. Hefe geht her, nimmt Zucker, zerteilt den Zucker, produziert dabei CO2 und Alkohol Und da wir ein oben offenes Gefäß haben, blubbert das CO2 einfach nach oben weg.
Ja. Ja, ich kenne es so, dass man dann irgendwie beim Gefäß dann so ein Dings draufsetzt, das dann irgendwie das also CO2 Ventil rauslässt. Ja, so ein Ventil. Ja. Das Ventil füllt man dann mit einer leicht säurigen Flüssigkeit. Also wir haben dann einfach Schwefelsäure genommen.
Ja, ich nehme Wasser.
Also leicht Wasser, ein bisschen, also verdünnte Schwefelsäure, damit halt einfach nichts reinkommt.
Ja, ich hab einfach Wasser genommen. Man kann es aber auch komplett ohne machen.
Also beim Wein nehme ich immer Wasser, weil würdest du da oben eine Säure reinhaben. Ab und zu, wenn man was falsch macht, passiert es, dass die Flüssigkeit nach innen reingesaugt wird und wenn man dann Säure verwendet hätte, wäre dann nachher das Getränk tot.
Ja. Na, also ich nehme auch immer Wasser, aber wie gesagt, theoretisch könnte man es auch weglassen. Ja.
Ja, das Ganze ist dazu da, dass die Hefe, die braucht nur am Anfang Sauerstoff zum Loslegen. Und Problem ist, Sauerstoff bedeutet, dass Bakterien wachsen können und die Hefe dadurch einen Nachteil hat. Von dem her sollte man versuchen, da möglichst wenig Sauerstoff reinzubekommen und dafür ist Umsiffung da.
Anstellen hieß es, nicht anschlagen. Also anstellen, weil hieß es dieses Umrühren. Genau, jetzt fängt es an zu gären. Das dauert ein paar Tage. Also ich merke das immer so an diesem Blubbern von diesem Ventil, das ich drauf habe. Da ist ja Wasser drin. Das heißt, dass nach ein paar Stunden fängt es ordentlich an zu blubbern da drin, weil das CO2 rausgeht.
Ja, wenn du das Ventil zu voll gemacht hast, dann ist zu voll mit Wasser gemacht hast, hast du das Wasser auf dem Boden.
Dann spritzt es, genau. Und nach ein paar Tagen hört es dann wieder auf. Bei mir sind es so 2 bis 3 Tage immer, die ich warte. Ich lasse es dann trotzdem noch eine Weile länger drin, weil dem passiert dann nicht so viel und man möchte eigentlich schon, dass es gut vergärt ist. Habt ihr da irgendwas anders gemacht im Kühlschrank?
Das hat einfach wesentlich länger gedauert. Ich glaube, der Hauptgärprozess hat 2 Wochen gedauert bei der Temperatur.
Okay.
Bis es dann weniger wurde, wobei er hat natürlich auch nicht so stark gegärt.
Ja. Okay. Ich habe auch immer relativ viel Hefe drin, also ich glaube theoretisch bräuchte ich so ein halbes Päckchen für meine 20 Liter Bier, aber ein halbes Päckchen aufzuheben ist ein bisschen doof, deshalb schütte ich einfach immer die komplette Hefe rein, daher geht es vielleicht auch immer ein bisschen schneller noch.
Ja, ansonsten vermehrt sich die Hefe einfach nur bis zu ihrer idealen Menge und dann...
Richtig, also das wird sowieso passieren. Ja, und währenddessen, man sieht auch an dem Bier, da gibt es dann erstmal so eine Schaumdecke und irgendwann wird das dann ein bisschen fest und man kann hin und wieder auch mal diese Schicht oben abschöpfen, weil das sonst nicht ganz so hübsch aussieht in dem Bier. Aber dann sind wir erstmal fertig. So, ihr habt auch Flaschengärung gemacht?
Ja.
Wie ging es bei euch weiter?
Wenn die Gärung fertig war, haben wir persönlich hatten dann die Hefe abgezogen, die sich bei uns am Boden abgesetzt hatte.
Mhm.
Also beziehungsweise wir haben die Flüssigkeit oben drüber entfernt und einen Schluck drinnen stehen lassen mit Hefe unten.
Genau, so mache ich das auch immer, ja.
Und dann haben wir das Ganze in den Topf gereinigt und dann mit drinnen wieder zum Mischen das, was wir vorher abgesetzt hatten, wieder hinzugetan. Also die, was wir aufgehoben hatten, was ohne Hefe war.
Die Speise, genau. Und
die Speise.
Die ohne Hefe jetzt im Kühlschrank liegt.
Genau, die sollte, also wenn man ordentlich, also das haben wir vielleicht vorher vergessen, generell, wenn man alkoholische Getränke herstellt, ist Sauberkeit alleroberstes Gebot.
Ja, immer alles reinigen.
Reinigen, reinigen, nochmal reinigen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, am besten nochmal reinigen oder einen Ticken Bleiche verwenden. Dabei muss man nur aufpassen, dass die Bleiche nachher nicht, also dass man die Bleiche wieder wegwäscht, dass die nicht ins Getränk kommt.
Ich würde auch noch irgendwie zwischendurch aufkochen empfehlen.
Ja, es gibt auch so Spezialreiniger für Brauer, unter anderem auch für Hobbybrauer, das irgendwie auf Sauerstoffbasis arbeitet. Hat den Vorteil, dass man das einfach drin lassen kann.
Genau, bei Chlorbleiche, die muss man sehr gut auswaschen. Wasserstoffbleiche, wenn man jetzt nicht irgendwie Zugang zu sowas hat oder nicht online bestellen möchte, weil es ist Freitagabend und man möchte das Wochenende gerne brauen, kann man in die Apotheke laufen, sich Wasserstoffperoxid geben lassen. Das gibt es auch im Drogeriemarkt des Vertrauens. Da im Giftschrank dann sogar 30%, wenn man das verdünnt nimmt, dann ist danach auch alles tot. Man sollte nur die Finger nicht in Berührung mit dem Zeug bringen.
Gut, und danach kommt es in Flaschen, oder?
Genau, wir hatten Schnappbügelflaschen abgefüllt, bisschen oben Platz gelassen, dass auch, also nicht bis Oberkante, Unterlippe auffüllen, sondern wie man es von der Bierflasche kennt, einen Schluck freilassen, Schnappdeckel drauf und wieder zurück in den Kühlschrank.
Wieso denn?
Es entsteht Gas. Eine Flüssigkeit ist inkompressibel und dann platzt einem die Flasche. Und wenn man ein bisschen Luftpolster hat, kann sich das Gas, was da drin ist, zusammendrücken, weil Gas sind kompressibel. Und dann hat man da so einen, ja, einen Druckausgleich bis zu einem gewissen Grad.
Ich benutze auch sehr gerne Bügelflaschen deswegen, weil die haben ja so eine Gummidichtung. Und wenn dann zu viel Druck drin ist, dann sieht man manchmal zum Teil auch schon, wie da so ein bisschen Schaum am Rand rauskommt. Aber dann passiert wenigstens nicht so viel, sondern es entlüftet sich dann schon selbst. Mit Kronkorken habe ich es noch nie probiert. Ist mir auch zu
Ja. Also bei der Sektherstellung ist uns schon mal eine Sektflasche geplatzt. Okay. Da hat es einfach den Boden weggedrückt.
Gut, was ich ganz praktisch habe, ich habe so ein Abfüllröhrchen, also das ist so ein Rohr, das hat ganz unten so ein Fühler dran, sobald er den Boden der Flasche berührt, macht er auf, dann fließt das Bier rein. Und das Praktische ist so, wenn die Rand voll ist, die Flasche, und man das Röhrchen rausholt, dann ist genauso viel Platz, wie man braucht, dann noch übrig. Boah. Durch die Verdrängung, das ist wunderbar.
Also wir haben es mit dem Silikonschlauch, mit dem neuen gemacht. Mhm. Den kann man dann einfach zudrücken zwischen den zwei Flaschen, und wenn man den rauszieht, ist auch ungefähr genügend Platz drinne.
Genau. Man muss das ja nicht ganz genau abfüllen.
Ja, also bei mir sind immer Bierpfützen nach dem Brauen in der Küche auf dem Boden.
Ja, sollte man dazu sagen. Also wir haben auch großflächig putzen dürfen. Man sollte es auf jeden Fall in flüssigkeitsgeeigneten Räumen machen. Also nicht gerade bei Mama auf dem Teppichboden.
Es klebt auch fürchterlich. Also es ist auch, wenn man das probiert, das ist richtig süß und es klebt wahnsinnig.
Okay.
Ja, und in den Flaschen kommt dann die sogenannte Nachgärung, wo eben Kohlensäure hinzukommt. Also natürlich wird weiterhin Kohlendioxid produziert durch die Gärung, und durch den Druck wird es zur Kohlensäure, die sich im Bier löst, und dann haben wir eben kein so ein fades Bier, sondern eins mit Kohlensäure. Da bleibt es in den Flaschen. Wie lange blieb es bei euch in den Flaschen? Ich glaube, so ein Richtwert ist 6 Wochen.
Ja,
mindestens.
1,5-2 Monate waren es auf jeden Fall.
Ja, also alle mindestens 6 Wochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit der Zeit besser schmeckt. Also so bis zum halben Jahr, fand ich, hat sich das immer noch ein bisschen verbessert, der Geschmack.
Ja, man muss nur aufpassen. Also ich hatte eine Flasche, wollte ich mir länger aufheben, habe sie nach 2 Jahren aufgemacht. Und also die 2 Jahre, was man von seiner normal gekauften Bierflasche kennt, sollte man nicht ausreizen. Das Bier war einfach schlecht geworden.
Also ich hatte schon relativ altes Bier, so bis zum Jahr habe ich schon noch getrunken. Das war meistens gut. Mir ist bisher erst tatsächlich eine einzige Flasche schlecht geworden. Und die aber auch schon nach ein paar Wochen. Also da ist irgendwas wohl schief gegangen.
Ich bin kein Biertrinker. Wie weiß man, dass Bier schlecht ist?
Es gibt mehrere Formen von schlecht. Einmal ist der Geschmack einfach weg. Und das andere ist, es riecht. Also man riecht auf jeden Fall, dass man das Zeug nicht mehr trinken sollte.
Ja, und man, also bei meinem hat man es auch angesehen. Da waren irgendwelche Klümpchen drin und ja. Jetzt sind wir durch, jetzt haben wir fertiges Bier.
Ja. Prost.
Prost. Nachdem du uns zu anderen Sachen auch noch was erzählen möchtest.
Genau, weil Bier, also ich bin persönlich kein ganz so großer Biertrinker. Ich trinke lieber Weine, Moste und sonstige Sachen aus Früchten gemacht. Und es ist gerade ja die Saison, beziehungsweise die Saison neigt sich gerade dem Ende zu. Daher wollte ich euch jetzt erzählen, wie man genau diese Sachen herstellt aus Früchten.
Super, wollen wir noch eine kurze Pause machen?
Yes. Und dann mit dem loslegen? Nicht, dass denn die irgendwelche Zuhörer dann vom Stuhl kippen. Es haben sich öfters schon mal welche im Twitter beschwert, dass wir zu lange reden und nicht gebremst werden.
Also gut, dann machen wir jetzt nochmal eine Pause. Wir sind jetzt beim Lied Holiday von Outsider. Bis gleich.
Bis gleich.
I'm a monster. my holiday.
So, willkommen zurück zu Def Radio. Bei Patrick scheint gerade was los zu sein. Patrick ist nämlich an der Telefonleitung, glaube ich.
Ja, hi.
Hi. Was war denn bei dir gerade los?
Die Freundin kam aus der Küche und hat mir mitgeteilt, dass sie uns hört und die sind gerade am Backen.
Ah, super. Was gibt's denn?
Ich hatte gerade einen undefinierten Teigklumpen an Stängel in Schokoladending, das war sehr lecker, ich hab's noch nicht vorher gehabt.
Okay. Grüße.
Mache ich richtig aus, Renz ist auch da.
Ach, cool. Wir reden heute übers Bierbrauen und andere Arten, Alkohol herzustellen. Wir sind jetzt so am Ende des Bierbrauens, wir haben jetzt fertiges Bier, theoretisch. Was mir gerade noch eingefallen ist, rechtlich ist es in Deutschland noch so, dass man aufs Bierbrauen Steuern zahlen muss und auf alle anderen, also Weinherstellung zum Beispiel nicht.
Genau.
Deshalb, wer das daheim machen möchte, es ist zum Glück so, dass das für sogenannte Hobbybrauer bis zu 200 Liter im Jahr sind, muss man nicht zahlen. Aber man muss es trotzdem anmelden. Also man muss dem Zoll formlos Bescheid geben, bevor man anfängt zu brauen, wie viel Liter Bier man vorhat, in diesem Kalenderjahr zu brauen. Das wollte ich nur noch mal kurz anmerken.
Okay, wusste ich auch nicht.
Ja, das ist auch ein bisschen, also wenn man sich jetzt irgendwie anfängt, sich mit zu beschäftigen, das wird immer nicht so hervorgehoben. Und also wenn ihr das ausprobieren wollt, bedenkt es bitte, dass ihr verpflichtet seid, dem Zoll Bescheid zu geben, dass ihr Bier brauen möchtet. Wie gesagt, bis zu 200 Liter im Kalenderjahr muss man dann auch nichts zahlen. Auf die Einzelheiten von dem Steuernrecht wollen wir jetzt nicht eingehen. Jetzt gehen wir nämlich zu Sachen über, auf die man keine Steuern zahlen muss. Nämlich, was kommt jetzt, Patrick?
Wein, Most und andere nette Sachen.
Super, habe ich auch noch nie gemacht. Was ich gerne mal probieren will, ist Sake. Weil das ist wohl, hast du es schon mal gemacht?
Nein.
Auch nicht mit beschäftigt oder so?
Nein.
Ich hab mal,
Sake kenne ich nur vom Trinken.
Ja, ich hab's mal durchgelesen oder so mal recherchiert, wie so die Sake-Herstellung funktioniert. Und es hat mich sehr ans Bierbrauen erinnert. Auch da muss man kühlen allerdings. Das heißt, sobald es hier mal ein bisschen kalt wird, möchte ich das gerne probieren, Sake herzustellen.
Oh, dann wäre ich, glaube ich, dabei.
Ja, wie gesagt, habe noch keine Erfahrung, deshalb überlasse ich jetzt auch Patrick das Wort mit dem Wein.
Genau, also generell wieder beim Wein, Sauberkeit ist hier noch wichtiger wie beim Bier, weil wir haben hier dezentere Hefen, die nicht ganz so robust gegenüber Bakterien sind, also wenn ihr nicht gleich Essig produzieren wollt, solltet ihr auf jeden Fall sehr sauber sein. da gibt es aber auch Tricks dafür, wenn die Früchte jetzt nicht ganz so gut sind. Also was ich gerne mache, also bis jetzt hatte ich immer das Vergnügen, ich habe komplett für mich selber gearbeitet. Und da beginnt die ganze Sache natürlich mit dem Früchtesammeln. Beim Früchtesammeln muss man darauf achten. Man sollte schöne Früchte nehmen, also bei Fallobst kein Problem. Nur die Stellen, also faulige Stellen sind No-Go, die müssen rausgeschnitten werden. Matschige Stellen, wenn sie noch nicht gefault sind, muss man entscheiden. Ich persönlich würde sie rausschneiden. Mhm. Also gerade dieses Jahr ist der Obstertrag sehr groß, also da lieber großzügig ausschneiden. Sonst hat man nachher Probleme. Also ich hatte dieses Jahr einen Ansatz, der hat leider angefangen zu schimmeln. Das ist noch kein großes Problem, erzähle ich euch nachher, wie es geht.
Aber für Früchte nimmst du denn da so?
Mein erster Ansatz vor, Gott, 4 Jahren war Apfel, Holunderbeere. Also Holunderbeere war nur, also von den 20 Liter Apfelwein war, glaube ich, 1 Liter Holundersaft dabei. Mhm. Hat einen sehr schönen Wein gegeben. Die meisten Leute hätten ihn nicht als Apfelwein erkannt. Es gab einen sehr trockenen, starken Dessertwein. Und durch den Holunderbeeren sah er auch aus wie Rotwein. Also die meisten Leute dachten, sie trinken gerade Rotwein. Mhm. Was mich sehr erstaunt hat, dass der Geschmack tatsächlich jetzt nicht so dominant ist, dass man erkennt, dass es Apfelholunder ist.
Ja.
Das Ganze funktioniert im Prinzip, also was ich jetzt mache, also bis jetzt gemacht habe, war, wenn ich zu faul war, beziehungsweise mir keine Presse leisten wollte, habe ich das Zeug einfach gut püriert. Mhm. In meinen Gärballon. Also es gibt so Gärflaschen, sowohl aus Plastik als auch aus Glas. Wobei ich persönlich bin ein Fan von Glas, weil Plastik weiß ich nicht, wie in 10 Jahren aussieht, ob da noch porös, also ob es irgendwann porös wird oder den Geschmack irgendwie annimmt oder sonst irgendwas. Und zum Reinigen finde ich es auch ein bisschen schwieriger, von dem her bin ich Fan von Glasballons. Mhm. Kann man.
Man muss die ja nicht so oft durch die Gegend tragen, also geht auch Glas.
Genau, also man muss sie selten durch die Gegend tragen. Also ich lagere das Zeug im Keller und dann muss es einmal in den Keller runter und dann wieder aus dem Keller raus.
Wie groß sind die?
Ich habe verschiedene Größen, also je nachdem, wie viel Früchte man hat. Man sollte die Flasche so 2/3 voll machen. Mhm. Und davon habe ich ein 35, ein 15 und ein, ich glaube, 5 oder 10, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 5 Liter mhm. Ballon zurzeit. Wobei wir sind jetzt gerade dabei, mit Felix zusammen, der auch schon öfters im Radio war, größer zu werden. Und da sind wir jetzt zu Übergängen zu Plastikfässern, weil in den ganz großen Größen gibt es leider Gottes keine Glasgehälter mehr.
Ach, keine mehr. Also ich weiß, dass wir damals in der Schule einen 60 Liter gemacht hatten. Darin haben wir halt Hagebuttenwein gemacht.
60 Liter, okay. Also ich habe jetzt bei schneller Suche hier in der Gegend keine gefunden. Und da Plastikfässer der Felix schon hatte, haben wir uns da dann dafür entschieden. Mhm. Wobei, das ist ein ganz anderes Verfahren. Also ich wollte jetzt mal für dieses einfache Verfahren, wo man tatsächlich nicht viel mehr braucht als eine Küchenmaschine, erzählen.
Mhm. Also du pürierst die Früchte?
Ich püriere die Früchte. Was sich gezeigt hat, wenn man Früchte, so gerade, ich habe dieses Jahr Pflaumen, Ringelotten und Mirabellen gemacht. Mhm. Ich habe es ein bisschen mit Wasser verdünnt. Dadurch lässt es sich wesentlich einfacher in die Flasche einfüllen. Das ist immer so pro Liter Fruchtmatsch 100 Milliliter Wasser rein. Vom Geschmack her verliert man nicht so viel und dafür gärt es nachher sehr schön. Dann in die Flasche einfüllen, Hefe dazu und Gärsiphon drauf und das Ganze in den Keller stellen und schon passiert das Ganze. Also wie man sieht, ist es nicht so kompliziert wie beim Bierbrauen.
Cool.
Allerdings, wenn man kann oder man sollte, wenn man möchte, schwefeln. Das hört sich immer so schlimm an, weil überall drauf steht nicht geschwefelt, aber schwefeln ist einfach nur, das sind 1 Gramm ist das, glaube ich, in so einem Tütchen drin und das reicht für 10 Liter, also das ist minimal schwefeln.
Mhm. Das hat den Vorteil. Was macht das, ja?
Genau, Schwefel, also man muss unterscheiden. Also ich habe bis jetzt immer mit Reinzuchthefe gearbeitet, zumindest beim Wein. Reinzuchthefe ist darauf gezüchtet, dass sie gegen Schwefel bis zu einem gewissen, also gegen das Schwefeln, das sind Schwefelsalze, resistent ist bis zu einem gewissen Grad und Bakterien und natürliche Hefen können das halt einfach nicht. Das heißt, meine Hefe hat den Vorteil, sie muss nicht gegen die anderen ankämpfen und gewinnen, sondern sie ist einfach die einzige, die übrig ist. Mhm. Wie schon gesagt, mir hat dieses Jahr den einen Ansatz leider ein bisschen angefangen, an der Oberfläche zu schimmeln. Dann bin ich an die Obergrenze vom Schwefel gegangen, was die Hefe noch kann. Der Schimmel war weg. Mhm. Und meine Hefe hat munter weitergemacht. Also probiert habe ich es noch nicht. Ich weiß nicht, ob der Schimmel einen Geschmack produziert hat. Mhm. Aber von der Optik her sieht es bis jetzt sehr gut aus.
Wo kriegt man denn so Schwefel her?
Ich kaufe mein Zeug, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf,
ja.
Dena. Wobei ich habe es bei mir in der Gegend auch schon eine Beiwahl gesehen. Also im Prinzip in jedem größeren Garten- und Gartenbaumarkt sollte es Sachen geben.
Wofür wird es da verwendet normalerweise? Ist es direkt fürs
Genau, die haben gerade jetzt in der Saison, stehen dann Riesen aufgebaut, die ganzen Presse, also eine Presse meistens. Außenrum sind dann so Glasbehälter sortiert, je nachdem wie schön sie es drapiert haben. Mhm. Und dann stehen auch regalweise Hefen, Schwefelzusätze, Gäraufsätze, da steht alles dann auf einem Haufen.
Das ist ja cool.
Ist dann auch zu finden.
Das wusste ich gar nicht, das muss ich mir mal anschauen.
Da gibt es auch dann die Substanzen zum Klären, zum Reinigen, da kann man extrem viel Geld reinstecken. Mhm. Also was man wirklich braucht, ist tatsächlich eigentlich nur ein Gefäß zum drinnen vergären. Also wenn man sowieso Bier macht, kann man auch den gleichen Behälter nehmen. Allerdings muss man beachten, wenn man öfters Bier brauen möchte, Wein dauert länger.
Wie lange dauert es denn insgesamt?
Das kommt drauf an. Also mein letzter Wein, also natürlich die Hauptgärung geht relativ fix, auch wie beim Bier, so die ersten 2 bis 3 Wochen. Und dann lässt man ihn reifen. Mhm. Also gerade die Dessertweine reifen länger. Der hat im Ballon 3 Jahre fast gereift. Mhm. Wurde ein sehr feiner Wein dadurch. Man kann auch kürzer gären. Also man kann im Prinzip ab 2 Wochen kann man Jungwein machen. Kennt man vielleicht.
Ja.
Jungweine sind halt ein bisschen rauer vom Geschmack her und noch nicht so rund vom Bild.
Du lässt die auch dann immer im Ballon oder gibt's, füllst du die irgendwann auch ab oder lässt du die einfach?
Ja. Also nach den 3 Jahren habe ich dann in Flaschen abgefüllt. Mhm. Ich habe auch Schnappbügelflaschen genommen, also jetzt keine braunen Glasbierflaschen, sondern die 0,75 Klarglas.
Ja.
Und bis hin zur Magnumflasche haben sie bis jetzt alle gehalten, also das war von einem Dreivierteljahr, wo ich abgefüllt habe.
Cool.
Und also es hält sich dann auch noch in Flaschen. Wenn die Flaschen natürlich, die sind auch wieder desinfiziert gewesen, hält sich das doch relativ gut.
Okay. Du hast jetzt gerade schon den Zeitaufwand fürs Lagern, fürs Reifen angesprochen. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz vergleichen vom Arbeitsaufwand. Also beim Bierbrauen ist es so, man braucht einen Tag für diesen Brauvorgang, den wir mit diesem Einmeischen und den ganzen Rasten und dem Läutern und Hopfen kochen und so. Und dann, sagen wir, grob eine Woche im Fass gärt es dann und dann braucht man noch so ein 2 Stunden vielleicht zum Abfüllen und das Ganze aufzuräumen. Das Aufwendigste fand ich eigentlich ist immer das Putzen.
Ja. Also beim Wein.
Ja, wie ist der Wein dazu im Vergleich?
Wenn man Früchte gesammelt hat, das hängt natürlich davon ab, wie viele Früchte man sammelt. Damals in der Schule haben wir auch Most gemacht aus Äpfeln, da haben wir einen halben Tag lang Fallobst gesammelt. Wobei, da muss man dazu sagen, da war die Menge auch ein bisschen größer demnach. Mhm. Früchte sammeln, Stunde muss man einplanen, wenn man Früchte lokal hat. Man kann natürlich auch Säfte kaufen, dann ausputzen, pürieren, einfüllen, dauert auch nochmal jeweils, wir waren zu zweit, Nadine hat mir geholfen. Also sie hat geputzt und ausgeschnitten und ich habe es püriert und in die Flasche gefüllt. Mhm. Wir haben einen guten Nachmittag für die 3 Ansätze gebraucht.
Ja.
Also mittags angefangen, nachmittags waren wir irgendwann fertig. Ja, also der Arbeitsaufwand ist auch wahrscheinlich nicht viel kleiner wie beim Bier.
Mhm. Okay, vergleichbar.
Wobei man dazu sagen muss, wenn man die Früchte püriert, geht es natürlich länger, wie wenn man die einfach in so eine coole Presse reinstopft, presst und unten kommt Saft raus. Und der nächste Nachteil ist, man kann keinen Jungwein daraus ziehen, weil die Früchte bleiben natürlich püriert.
Mhm.
Und dass sich das Ganze selber klärt, dauert eine ganze Weile.
Okay.
Also bei meinem letzten Ansatz hat es ein knappes Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann alles abgesetzt hatte.
Mhm.
Wobei nach 3 Jahren war ich sehr erstaunt, wie wenig davon übrig war. Ich habe relativ lange einfach nur im Keller vergessen gehabt.
Aha.
Ja, oder halt immer mal wieder nachgeguckt, dass oben noch Wasser drin steht, aber jetzt mich nicht groß drum gekümmert. Und dann, als ich den, diese Ballons sind immer in so einem Plastikding drinne. Und nachdem ich es aufgemacht habe, war fast nur Flüssigkeit da und unten ungefähr ein Zentimeter von den 30, was das Ding hoch ist, so ein weiße Schlacke, also die Hefe hauptsächlich. Mhm. Und der Rest war einfach weg.
Wie kommt denn das? Weißt du das? Hast du eine Idee?
Ich glaube, da sind, dadurch, dass in den Früchten natürlich relativ wenig Stärke ist und was Stärke da ist, wurde auch zersetzt, also mit den Amylasen. Mhm. Dass das tatsächlich wahrscheinlich nur noch Eiweißreste und unzersetzbare Zellwände waren.
Ja, okay. Cool, ja, das ist dann ja ganz praktisch. Also einfach warten, dann lösen sich diese Probleme mit der Sache ganz alleine.
Wenn man jetzt größer werden möchte und sagt, man möchte jetzt, was weiß ich, also mit Felix sind wir jetzt gerade, da bin ich jetzt gerade dabei, Birnenmost zu machen und Birnensekt ist der Plan. Mhm. Da haben wir uns 260 Liter geholt. Das kann man, entweder sammelt man, bringt es dann zu einer Mostpresse, mhm. kriegt dann entweder das Eigensaft, das ist immer so zwei Konzepte, entweder man sagt, man möchte unbedingt das von den eigenen Früchten, mhm. oder man möchte einfach nur Saft, das heißt, man gibt eine gewisse Menge Früchte hin, die sagen, so und so viele Liter kriegt ihr dafür, und man kriegt einfach nur Liter abgefüllt.
Okay.
Beim Birnensaft haben wir es jetzt so gemacht, wir haben das Zeug gekauft von einem Bekannten, der presst selber. Mhm. Da wir verwenden, also gerade bei Äpfeln muss man keine Reinzuchthefen nutzen, da sind die Hefen, die auf den Früchten sind, meistens sehr gut.
Okay.
Dann darf man natürlich auch nicht schwefeln, wenn man keine Reinzuchthefe verwendet. Mhm. Also unser Versuch ist gerade ohne Reinzuchthefe mit Birnenwein. Felix meinte, die ersten, was er jetzt probiert hat, also es steht beim Felix im Keller. Mhm. Also hier mal ein Gruß an Felix, falls er uns gerade zuhört. Mhm. Er meinte, die ersten Geschmacksproben seien schon sehr, sehr vielversprechend.
Ah, die ersten Geschmacksproben. Ich hoffe, du kriegst dann auch noch was von.
Ja, ich muss nur endlich mal zu ihm rüber und dann wird groß probiert. Das ist generell, wenn man Most macht, also Most ist schnell gegärter. Ich komme nachher noch zu den Details, früh abgezogener, vergärter Apfelsaft und Birnensaft. Mhm. Also auch in der Schule, als wir es damals gemacht haben, den Most, wir haben es wöchentlich mindestens probiert. Mhm. Man sieht dann so, wie der Alkoholgehalt höher wird, der Zuckergehalt sinkt und das Ganze immer mehr von einem angegärten Apfelsaft vom Geschmack her innerhalb von Tagen zu einem komplett anderen Getränk wird, zum Jungmost. Und okay. Nach einer Woche merkt man dann schon, dass es kein Apfelsaft, der angegärt ist, mehr ist, sondern das ist ein eigenes Getränk geworden. Mhm.
Du hast jetzt angesprochen, Alkoholgehalt, Zuckergehalt, wie misst man das denn alles?
Okay,
Also Alkoholgehalt, da gibt es so interessante Röhren, wo man das reinfüllen kann. Und je nachdem, wie viel hängen bleibt, kann man ein Alkoholgehalt messen. Das liegt einfach daran, dass die Oberflächenspannung sinkt, sobald Alkohol dabei ist. Mhm. Das funktioniert aber leider nicht mehr ganz so exakt, sobald Zucker wieder drin ist.
Genau, also für Zucker, wenn man wirklich messen möchte und nicht einfach, also ich persönlich probiere es immer ganz einfach, indem ich davon was trinke oder esse. Da kann man schon ein sehr gutes Bild davon bekommen, wenn man ein bisschen Übung hat, wie viel Zucker drin ist. Mhm. Alternativ gibt es die Öxlemeter, das ist ein, oder Refraktometer genannt, da gibt man einfach einen Tropfen vom Saft drauf, hebt es ans Licht und dadurch, dass die Zucker, also die Saccharose, die Polarisation dreht, bekommt man auf einer Skala einfach angezeigt, wie viel
cool.
Ding drin ist.
Genau. Fürs Bier, was ich kenne, sind diese Bierspindeln. Das ist so ein Glasröhrchen, das innen hohl ist, also innen Luft drin ist. Schwimmt es und je nachdem, wie viel, Moment, was man misst, ist die Restwürze damit, also Prozent Restwürze. Das ist also der Anteil an Zucker eigentlich, der noch nicht vergärt ist, soweit ich weiß. Und da kann man einfach auch an der Skala ablesen, wie weit dieses Teil eintaucht.
einfach nur ein dichtes Messgerät. Gibt's, also kenne ich aus dem Chemiestudium, da kann man auch Alkohol mit messen. Also es misst im Prinzip einfach nur die Dichte im Verhältnis zu Wasser.
Hm. Und ja, meinem habe ich nicht so ganz getraut, weil das erste Mal, als ich es verwendet habe, hätte irgendwie, ich glaube, 20% Alkohol am Ende rauskommen müssen im Bier und das war dann nicht so ganz realistisch. Also ich glaube, die war einfach falsch geeicht.
Hefe, wie viel schafft Hefe maximal?
Ich glaube nicht so viel.
Ja, Tequila-Bakterien schaffen bis zu 10, glaube ich.
Portweinhefen, was so das Stärkste ist, was man nehmen kann, schaffen so bei 16, 16,5% hören sie dann auf.
Hm, ja. Genau, und ich habe das Problem dadurch gelöst, dass sie mir neulich runtergefallen ist. Jetzt habe ich keine Bierspindel mehr.
Also ich persönlich mache das immer sehr nach Gefühl. Also man hat irgendwie, also wenn man mal gemessen hat und dann probiert hat, dann weiß man, wie süß das Zeug ist.
Mhm.
Wenn man den Säuregehalt messen möchte, was bei Früchten wichtig wäre, muss man titrieren, was relativ aufwendig ist. Was von dem her spare ich mir das auch.
Ja, mit was würde man da titrieren? Also titrieren ist ja dieses, wie nennt man das, wenn man das die Säure, zum Beispiel die Säure so lange mit Base zukippt, bis es neutral ist.
Genau, ich persönlich würde der Einfachheit halber zum Rechnen, weil ich relativ faul bin, einfach verdünnte Natronlauge nehmen.
Und mit Indikator, also.
Die kann man in der Apotheke kaufen.
Okay.
Und dann brauchen wir noch einen Indikator, den kann man auch in der Apotheke kaufen. Dann sollte man idealerweise einen nehmen, der einen pH-Wert, einen Umschlagswert von ungefähr 7 hat und dann kann man titrieren. Gibt es Anleitungen online dazu? Ich persönlich finde es nicht notwendig, hat sich bis jetzt auch nicht gezeigt, dass es notwendig wäre.
Ich
glaube, im Hobbybereich ist das ein bisschen Overdrive.
Würde ich auch sagen, vor allem weil titrieren für den Anfänger echt schwer ist.
Ja, es gehört Übung dazu und vor allem Geräte, also man braucht dann Büretten und sonstige Sachen. Es ist aufwendig und teuer. So, du hattest mich gefragt gerade im IRC, was ist Most, was ist Jungwein?
Genau.
Fangen wir mal mit Most an. Also Most ist von Kernobst. Der erste Schritt bei der alkoholischen Gärung, wenn die Hefegärung eingesetzt hat, also Most, es gibt Leute, die nennen, also etliche Leute nennen bereits Apfelsaft, der gepresst wurde und nicht irgendwie raffiniert wurde, Most.
Mhm.
Ich höre mich gerade selber, ich weiß nicht, ob das auf dem Radio auch ankommt oder ob das nur mein Telefon ist.
Also ich höre dich ganz normal.
Ich höre dich immer einmal.
Dann spinnt nur mein Telefon. Okay, und wenn es dann gern anfängt, ist es Most spätestens, also da sind sich dann alle einig, dass es dann Most ist. Wenn man jetzt also Apfel ist halt im ersten Moment Most und bei anderen Früchten ist es direkt Wein, sobald es gärt. Also Jungwein in dem Fall ist einfach nur ein früher Wein und ein Wein ist dann, also ein Wein ohne Jung vorne dran, ist dann halt einfach später, wenn er dann reifer geworden ist. Beim Apfel ist es ein bisschen unterschiedlich. Da wird es erst zum Wein, wenn eine Milchsäure Bakterien, die Apfelsäure, zur Milchsäure umbauen, dann merkt man auch, dann wird der, also Most, wenn er durchgegärt hat, bei 15 Grad passiert das mit Hefe ungefähr und an dem Zeitpunkt habe ich dann einen relativ sauren, alkoholhaltigen, dadurch, dass der ganze Zucker weg ist, ja, Most, also einen späten Most ist das dann, der schmeckt dann auch nicht mehr ganz so lecker, weil er halt sehr sauer ist, weil dieser Zucker fehlt. Den kann man natürlich nachsüßen, aber ja. Oder man erhöht die Temperatur auf gute 20 bis 25 Grad und dabei wirken dann die Bakterien, die in den Äpfeln immer vorhanden ist, dazu, dass eben die Apfelsäure zu einer Milchsäure gemacht wird, umgebaut wird und Milchsäure ist weniger stark und daher merkt man dann auch, dass der Geschmack weniger sauer und feiner wird. Und dann hat man aus Most Wein gemacht.
Mhm.
Beziehungsweise, wenn man gleich bei über 20 Grad daherkommt, dann passiert das gleichzeitig und dann entsteht direkt Apfelwein.
Okay.
Ja. Was man jetzt auch noch macht, weil ich habe Sekt angesprochen, wenn das Zeug dann durch die Vorgärung durch, also durch die Hauptgärung durch ist, wird nochmal, entweder man gibt nochmal unvergärten Saft hinzu oder Zucker. Dann gibt man Perlweinhefe dazu und dann füllt man das Ganze in druckstabile Flaschen ab. Selber habe ich es noch nicht gemacht. Mit Felix ist der Plan, dass, also er hat es schon gemacht, sein Ansatz ist schon eine Weile älter und wir wollen es demnächst mit unserem Ansatz nochmal probieren und dann kann ich beim nächsten Mal darüber mehr berichten.
Was ist denn der Unterschied zur anderen Hefe?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, das ist einfach nur eine andere Familie, die CO2-stabiler ist. Also normale Hefe, wenn man gut geht, hat sie bei 6 bis 8 Bar hört es auf und Schaumweinhefe geht einen Ticken höher.
Okay.
Was ich jetzt bei unserem Saftlieferanten neulich sehen durfte, war was ganz, ganz Tolles. Der hat ein Druckfass, ein 60 Liter Edelstahl-Druckfass, also nicht Alu, wie man vom Bier her kennt, sondern das muss Edelstahl sein, weil Alu würde sich auflösen oder zumindest Alu in die Flüssigkeit ablösen. Ein Druckfass, und da hat er dann Apfelsaft reingetan und hat es stehen lassen und es dann gegärt, bis zu dem, dass 8 Bar entstanden waren. Einfach mit der natürlichen Hefe. Und das gab dann ein Citre oder ein Cider, je nachdem, welche Sprache man jetzt verwendet. War was sehr Leckeres. Und durch den Druck kommt es selber aus dem Fass raus. Einziges, was man beachten muss, jedes Mal, wenn man was ausnimmt, gärt es nochmal ein bisschen, dass der Druck wieder auf 8 Bar hochgeht. Und dann hört die Hefe wieder auf. Also sie stirbt dann nicht ab, sondern hört einfach nur auf. Und wenn man zu viel entnimmt, dann würde sie halt zu weit weitergehen und dann könnte man die Sache, wenn man größere Fässer hat, mit Stickstoff beaufschlagen und dann zum Druck ausgleichen und dann hätte man auch größere Mengen Cider.
Okay.
Es ist was sehr Leckeres. Kennt man aus dem Supermarkt, gibt es Cider zu kaufen. Also es ist dann ein bisschen was anderes, weil es halt unter Druck gegärt ist und nicht drucklos.
Ist es auch praktikabel, sowas selber zu machen oder?
Ja, also das einzigste Bedingung ist, man braucht ein passendes Druckgefäß aus Edelstahl oder Glas, was 8 Bar ab kann.
Tut's da auch ein Schnellkochtopf?
Wollte ich auch gerade fragen.
Ich weiß es nicht, wie weit, also wo der Druckauslass bei einem Dampftopf ist, bei wie viel Bar der aufmacht, das Sicherheitsventil. Aber rein prinzipiell würde das funktionieren, wenn das Ventil passt.
Mein Fahrradschlauch kann 8 Bar. Also gut.
Also das sind dann Sachen, die muss man kaufen. Also wir sind gerade dabei und suchen eins. Felix, Mann, der hat eins gefunden. Gebraucht muss man so mit 200 bis 300 Euro rechnen. Neu 600 für so ein 50 bis 60 Liter Fass. Mhm. Also ist dann schon etwas teurer von der Anschaffung her.
Ja, also prinzipiell gilt eigentlich, wenn man da viel Geld ausgeben möchte für dieses Hobby, dann kann man das wie bei so vielen anderen Hobbys auch, kann man das tun. Da kann man durchaus Geld in die Hand nehmen.
Nach oben hin ist nie Grenzen gesetzt.
Genau, die untere Grenze ist im Prinzip ein Gärballon und so einen kleinen 15-Liter-Ballon kriegt man für um die 20 Euro. Braucht dann noch eine Gummikappe und einen Siphon, was man nochmal so mit 10 Euro daherkommt. Dann ist man, wo war ich gerade, sind wir bei 30 Euro. Und wenn man noch Reinzuchthefe und Schwefel für jeweils 2 Euro kauft, sind wir so bei 35 Euro für den ersten Ansatz. Netterweise Siphon und Gärballon bleiben einem, die Gummikappe bleibt auch ein, zwei, drei Durchgänge, wird dann irgendwann spröde und komisch, dann muss man sie austauschen. Also die laufenden Kosten sind relativ gering, die Anfangskosten sind halt mit dem Ballon mit 20 Euro da.
Okay.
Größere Ballons natürlich teurer.
Ja, und ja, beim Bier, wenn wir schon beim Aufzählen sind, können wir nochmal zum Bierbrauen sagen, was man da braucht. Großes Gefäß zum Erhitzen, also entweder mehrere große Kochtöpfe, je nachdem wie viel Bier man machen möchte, bis zu, also für 20 Liter Bier bräuchte man wahrscheinlich dann schon 25 Liter, die Möglichkeit 25 Liter zu erhitzen. Ich finde 20 Liter so eine ganz gute Größe, so 10 Liter sind gleich weg und mit 20 Liter hat man nicht so viel mehr Arbeit, und aber dafür kann man 20 Liter noch transportieren zur Not. Genau, dann brauchen wir irgendwas, um drin zu gären, also irgendein großes Fass, großen Bottich oder auch große Töpfe, um darin zu gären. Mhm. Und entsprechend braucht man natürlich Flaschen, da kann man natürlich einfach Bier kaufen, das leer trinken und die Flaschen wieder verwenden. was sehr praktisch ist. Oder man besorgt sich selber Flaschen. Und ja, so mehr oder weniger war es das da auch schon. Irgendwas, man braucht irgendein Tuch, um diese Filtergeschichten zu machen. Und dann gibt es vieles, was das Leben noch vereinfacht. Und die Gerste ist natürlich nicht, ja, die muss man natürlich auch kaufen. Wenn man da nicht irgendwie zufällig sowieso schon irgendwie anders dran kommt.
Okay.
Ja.
Musik?
Mhm, aber vielleicht klären wir noch kurz, haben wir noch irgendwas, worüber wir sprechen wollen heute oder worüber wollen wir heute noch sprechen? Patrick, bist du schon losgeworden, was du uns erzählen wolltest?
Ich glaube ja, also außer vielleicht noch den Hinweis, bei Fallobst klaut das Zeug nicht, sondern fragt die Leute, die den Wiesen gehören, ob man es nehmen dürft.
Genau.
Übrigens, sieht lecker aus.
Was sieht lecker aus?
Das, was Patrick beschrieben hat, als er es gegessen hat.
Ach so, ja, gut.
Kann man jetzt bestimmt bei Twitter gerade sehen.
Ja. Also, wer neugierig ist, kann auf Twitter nachschauen.
Soll ich es noch retweeten, damit es alle sehen?
Nee.
Ja, das mal. Retweete mal, dann sehen wir es alle.
Also ihr könnt auf @dev_radio bei den neuesten Tweets gleich nachschauen, was Patrick daheim isst, während er euch hier von der Alkoholherstellung erzählt. Aber wir machen nochmal ein bisschen Musik jetzt und dann können wir vielleicht nochmal zusammenfassen, worüber wir uns so unterhalten haben. Vielleicht gibt es noch so den einen oder anderen Aspekt, den man ansprechen kann. 20 Minuten haben wir ja noch. Bis gleich. Das nächste Lied heißt Liberi und kommt von der Gruppe La Malavoglia.
Liberi siamo noi che combattiamo per gli ideali, liberi siamo noi che ci chiamiamo come temporali, liberi siamo noi che scriviamo sui giusti giornali, liberi siamo noi che non ci travestiamo ai carnevali mai. Liberi siamo noi che ricerchiamo la nostra terra, liberi siamo noi che la troviamo appesa ad un ferro, liberi siamo noi che pensiamo di aver sempre perso, liberi siamo noi quando ci va il vostro sputo per traverso. Siamo noi quando non rispondiamo alla violenza con la violenza. Liberi siamo noi quando rispondiamo alla violenza con un elegante avanzo. Ho nostalgia delle cose che poi io vi dirò. Ho nostalgia di quando che consolerò. Ho nostalgia dei fratelli che strangolerò. Io ho nostalgia delle mogli che ammazzerò. Schiavi noi quando la nostra donna festeggia marzo. Schiavi noi quando noi scegliamo da soli. Schiavi noi quando ci chiamano schiavi. Schiavi noi quando non alziamo la voce mai. Schiavi noi se crediamo che si stanno a poteri buoni. Schiavi noi se non ci sentiamo mai per questo coglioni. Schiavi noi se crediamo che si stanno poteri buoni. Schiavi noi se non ci sentiamo mai per questo coglioni. We'll be right back.
magia delle mani che ammazzerò. Ho nostalgia delle cose che poi io vi dirò. Io ho nostalgia di quando che consolerò. Ho nostalgia dei fratelli che strangolerò. Delle mani che ammazzerò.
Das war We Met the Queen in Scotland von Pinkel. Wir haben heute wieder ausschließlich freie Musik gespielt. Das heißt, Musik, die ihr dann auch in unserer Sendung nachhören könnt, also auf unserer Website runterladen könnt. Das die Adresse ist www.defradio.de. Und wir senden wie immer alle zwei Wochen hier bei Radio Free FM. Und unser Thema heute ist das hobbymäßige Herstellen von Alkohol wie Bier, Sekt, Most, Wein. Und Patrick hat uns gerade über erzählt, über seine Herstellungsversuche. diverse Getränke und hat gerade noch gemeint, wir könnten uns doch auch noch ein bisschen über Likör unterhalten. Patrick, bist du da?
Ja, ich bin da.
Wunderbar. Ja, Likör. Hast du schon mal Likör gemacht, angesetzt?
Ja, ich habe gerade gesucht und ich habe es gefunden. Ich habe das Foto dazu am 22. Juli getwittert. Mhm. Ich weiß nicht, wenn Ty das ganz kurz retweeten kann, kann das, glaube ich, jeder sehen.
Okay, Def Radio retweetet das Foto von 22. Mai war das.
Ja. Weißt du, wie lange das dauert, da hinzuscrollen?
Ja, Ty scrollt jetzt halt so ein bisschen. Und du erzählst uns, was Likör ist, so lang.
Genau, Likör, also zumindest den, was man selber macht, ist im Prinzip ein alkoholischer Auszug aus Früchten mit ganz viel Zucker. Mhm. Oder auch ganz einfach das Getränk, was eure Omas so gerne in diesen kleinen, sieht aus wie kleine Sektschalen, meistens in ganz, ganz winzig trinken. Ja, ist also meiner Meinung nach sehr, sehr lecker, weil sehr süß und fruchtig.
Was ich jetzt neulich probiert habe, war ein Whisky-Likör zum ersten Mal. Und der war großartig. Also ich war im Sommer zum Urlaub in Schottland. Und ich trinke sehr gerne Scotch, also schottischen Whisky. Und da war so eine Probieraktion da für so ein Whisky-Likör. Und ich habe den probiert und der ist echt großartig, weil man schmeckt den Whisky. Also das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Es schmeckt wirklich nach Whisky. Aber es ist wahnsinnig süß. Das heißt, es ist auch was für Leute, die sonst diesen so ganz teilweise sehr rauchigen und manchmal auch scharfen schottischen Whisky nicht so mögen. Die werden vielleicht das eher mögen.
Stimmt, das hatte ich auch mal bei der Glenfiddich Distille. War sehr lecker. Mhm. Selber herstellen ist relativ simpel. Man nimmt Früchte, schneidet sie klein. Bei süßen Früchten nimmt man vom Gewicht her 3:1 Zucker dazu. Mhm. Ich bin jetzt gerade am Ausprobieren, was besser ist, ob brauner oder weißer Zucker. Hab das her mit gleichem Schnaps, gleichen Früchten, einmal mit braunen und einmal mit weißem Zucker angesetzt. Demnächst werde ich es wissen. Also sie sind jetzt soweit gezogen, dass man es probieren konnte.
Aber ist es 3 Teile Früchte zu 1 Teil Zucker oder umgekehrt? Oder?
Also 3 Teile Früchte, also ich hatte immer 300 Gramm Früchte, also 350 Gramm Früchte, 110 Gramm Zucker, das dann in so ein großes Glas, was ich so von eingelegten Kirschen und so hatte, und dann mit Korn aufgefüllt, also ich habe Doppelkorn verwendet. Mhm. Idealerweise verwendet man, also es hängt immer von der Frucht davon ab und wie viel Geschmack man vom Schnaps haben möchte. Also Doppelkorn hat relativ wenig Eigengeschmack. Es gibt Leute, die nutzen Wodka, was natürlich ideal wäre Weingeist, aber das Zeug ist relativ teuer und schwer zu bekommen. Also das ist dann 95 oder 94%iger Reinalkohol. Mhm. Und damit füllt man es auf, macht zu, lässt im Prinzip 6 Wochen stehen und dreht es alle ein paar Mal um, schüttelt es so, dass der Zucker sich langsam löst. Also auf dem Foto, was ich getweetet habe damals, sah man noch die Früchtformen. Also ich hatte hier Johannisbeere und Ringlotten gemacht. Und ist sieht getweetet. Man Zucker. Und oben sieht man die Früchte schwimmen und irgendwann hatte sich das jetzt dann im Laufe der Zeit, ist der Zucker komplett aufgelöst geworden. Dadurch ist der Alkohol ein bisschen sirupartiger geworden und die Träuble sind, also die Johannisbeeren sind kleiner und welker geworden und sind auch abgesackt. Und die Ringlotten haben sich komplett püriert selber.
Selbstpürierung. Cool. Super, hat's geschmeckt?
Weiß ich noch nicht.
Okay, noch nicht fertig.
Also jetzt demnächst werde ich dann abfüllen und dann kann ich darüber berichten.
Super.
Was wir noch beim Wein vergessen haben, ich sehe gerade, wir haben noch 7 Minuten, was ich auch noch gemacht habe und total vergessen habe, war Met.
Ah ja, Met, richtig.
Met ist im Prinzip auch nichts anderes wie ein Wein. Idealerweise mit Portweinhefe angesetzt. Man nimmt Wein, man nimmt Wasser, macht beides ein bisschen warm und verrührt das Ganze dann, weil im kalten Wasser löst sich der Honig nicht sehr gut.
Mhm. Ach Gott.
Und dann vergärt man es ganz einfach wie Wein.
Hab ich es richtig gehört, dass da schon Wein reinkommt?
Nee, habe ich Wein gesagt.
Du hast Wein gesagt, ja.
Er meinte Honig.
Sorry,
Achso, Honig Wasser. Und Wasser, ja. Honig nee, du hast gesagt, man nimmt Wein und Wasser, also Honig und Wasser, okay, ja.
Genau, dann vergärt man das ganz normal. Man kann nochmal am Ende nochmal Honig nachgeben, um es nachzusüßen, aber die guten Mets sind normalerweise, oder sind meistens dann ohne. Man kann natürlich auch noch Früchte hinzugeben und dann irgendwie mit, ich glaube, mit Fliederbeeren ist es dann ein Drachenblut auf dem Weihnachtsmarkt genannt. Man kann Kräuter dazugeben. Wobei ich habe bis jetzt immer nur mit Honig gemacht. Honig, ja. Und es wird auch sehr fein. Allerdings braucht man einen befreundeten Imker, der einem den Honig zur Verfügung stellt, weil so für 35 Liter Ansatz, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich 15 oder 20 Liter Honig gebraucht habe, Kilo okay. Honig.
Ja, da.
Also, um's im Laden zu kaufen, das ist dann zu teuer.
Hm. Gut. Schön. Damit haben wir jetzt, glaube ich, ein paar Anregungen gegeben, was man so an schlechten Tagen machen kann.
Wieso müssen es schlechte Tage sein?
Okay, können auch sonnige Tage sein, wenn man sonnenscheu ist. Auf jeden Fall.
Ach, so war das gemeint. Ich dachte,
der
so
an regnerischen Tagen, wenn man nicht raus dachte, ins Nasse will.
Ich dachte so, es geht um den inneren Gemütszustand.
Ach so, ja. Na, da sollte man vielleicht nicht zu schlecht drauf sein, weil sonst könnte einen die ganze Putzerei und falls was schief gehen, zu sehr aufregen. Nee, freut mich. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, aber ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Schließen nochmal mit Musik ab. Außer wir haben jetzt noch etwas, was jemandem ganz dringend auf der Zunge brennt, loszuwerden.
Naja. Ja, einen abschließenden Satz hätte ich noch.
Mhm.
Leute, lest nach. Im Internet stehen unglaublich viele Sachen dazu. Wenn man einfach nur das, was ihr gehört habt, jetzt die wichtigsten Worte in die Suchmaschine eures Vertrauens reingibt, werdet ihr unglaublich viel finden. Es gibt Bücher zu allem. Also wer sich dafür interessiert, viel lesen ist sehr gut machbar.
Und einfach mal ausprobieren. Also einfach mal so eine Anleitung nehmen aus dem Internet oder aus einem Buch und einfach mal ausprobieren. Macht echt Spaß und habt die Erfahrung. Ja, es ist schon ein cooles Gefühl, dann sowas selbst hergestelltes zu haben.
Dein Bild scheint sehr populär zu sein. Wir haben schon 2 Retweets.
Ja, schon 2 Retweets. Okay, dann schließen wir das hiermit ab. Schön, dass wir dich, Patrick, noch auf dem Telefon erreicht haben. Sonst wärst auch gerne hier gewesen, glaube ich, aber da war so ein bisschen genau. Misskommunikation. Hat ja noch geklappt. Hier im Studio waren Tai und ich. Ich bin Matu.
Hallo.
Und dann verabschieden wir uns für heute und hören uns wieder in 14 Tagen hier auf Radio Free FM. Mit Def Radio.
Genau, Thema weiß ich gerade nicht mehr.
Ja, wir finden dann schon ein Thema. Ihr hört es dann schon. Okay, mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Schatten, das trübe Wasser glänzt in ihren Rücken.